Ich war vor 2 Wochen auf einem Konzert von einem guten Freund, dem Arthur, aka Array, auch Array genannt, und war ein super schöner Abend, hat alles voll passt. Und als wir rausgegangen sind, bleibt eine Frau vor mir stehen, wild fremd für mich. Sie dreht sich zu mir, schaut mir todernst in die Augen und sagt: Du schaust aus wie Obi-Wan Kenobi. Und ich dachte mir so, wow, erstens, ich glaube, das ist das beste Kompliment, was ich je bekommen habe. Und zweitens, wie viel Bier hast du getrunken?
Drittens, wie beleidigt wäre Ewan McGregor, wenn er das jetzt wüsste?
Ja, oder Alec Guinness.
Oder Alec Guinness.
Man muss aber auch sagen, eine Ex-Freundin von mir hat damals auch so gemeint, ja, sie fand mich in erster Linie attraktiv, weil ich wie Han Solo ausschaue.
Han Solo?
Also irgendwas hat es mit den Star-Wars-Charakteren und mir.
Lass mich dir als Freund sagen, du hast weder Ähnlichkeit mit Ewan McGregor noch mit Harrison Ford.
Ja, Luke und Anakin sind noch frei, falls du mir ein Kompliment machen willst.
Aber du hast ja, das muss ja dann zu einer Zeit gewesen sein, dass du Star Wars noch gar nicht kanntest. Han Solo, wer will?
Ja, das kann gut sein, ja.
Han Solo? Ja.
Aber ich kannte Indiana Jones. Das ist ja quasi Han Solo.
Ich weiß nicht, ob ich den Witz bringen soll. Wie masturbiert der Star Wars-Fan?
Gar nicht.
Han Solo.
Der war sehr schlecht.
Ja, der war schon, naja. Ich habe letztens, ich glaube, es war gestern, deswegen habe ich so gestammelt, einem anderen Freund von uns, der auch ein Konzert hatte, dem Manuel von der Band Lighter on the Moon, Lighter wie das Feuerzeug, heute machen wir viel Schleichwerbung, Instrumente gebracht. Weil ich habe jetzt einen Spielfilm beendet, an dem ich mitgearbeitet habe, und da war ein ganz großer Flohmarkt von der Ausstattung, also von dem Requisiten-Department.
Ein Flohmarkt?
Ein Flohmarkt. Und kurz gegen Ende des Flohmarkts hieß es dann, alles wird verschenkt, weil das Zeug muss weg. Also quasi das Zeug, das nicht in den Fundus kommt, quasi in die Requisitenlager der diversen Art Directors und Produktionsdesigner, das wird da meistens nach Filmen immer aufgeteilt. Und das quasi, was nicht verkauft werden konnte, musste dann irgendwie noch verscherbelt werden. Ne? Und dann habe ich ganz viele Instrumente, weil wir auch ein paar Bands in dem Film selbst hatten, ne? Mitgenommen und habe die unseren Kollegen gebracht. Und ich habe vergessen, wo die Geschichte angefangen hat. Warum wollte ich von Manuel erzählen?
Vielleicht, weil du Manuel gesagt hast, er schaut aus wie Adam Driver.
Nein, ich habe komplett den Faden verloren. Ja, stimmt, da, genau. Und bei diesen Instrumenten, ne, war eben eine Trommel und ein Becken. Und ich habe mir überlegt, ob ich das hier zu unserem Podcast-Setup hinzufügen soll, um jedes Mal, wenn du eine dieser Witze machst, mit Badumtsch zu antworten.
Vor allem, weil ich ja auch so bekannt dafür bin von uns beiden, dass ich die Witze mache, gell?
Ja, ich meine, ich habe das Ding noch nicht ganz durchdacht, aber nachdem du hier kein Becken und keine Trommel siehst, hat es sowieso nicht hingehauen. Herzlich willkommen zur neuesten Folge Raiders of the Lost Art.
Herzlich willkommen. Heute vielleicht die letzte Episode ohne Becken und Trommel neben uns.
Möglicherweise. Ich wage zu behaupten, in der nächsten wird das auch nicht so sein und in der übernächsten. Und generell diese Staffel.
Vielleicht, aber für nächste Staffel werden wir es uns besorgen.
Eindeutig.
Ja.
Worüber reden wir denn heute in dieser wunderbaren Folge?
Wir reden heute über Horror-Franchises und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, über was wir da reden werden, weil du hast das Thema mitgebracht und ich bin mal wieder sehr nackig hier.
Ja, ich habe eigentlich gesagt, ich schicke dir meine Notizen, aber das habe ich ein bisschen verschissen. Ne? Deswegen würde ich sagen, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, um noch ein bisschen Zeit und Puffer einzubauen, dass du überlegen kannst, worüber wir reden, ne? Sprechen wir über die Häppchen, über das, was wir in der letzten Woche gesehen, gelesen, gerochen, konsumiert haben.
Flo, was hast du letzte Woche gesehen, gelesen, gerochen oder konsumiert?
Lustig, dass du fragst. Ich habe ein bisschen was im Petto. The Nun 2, Im Herzen der See und Triple Frontier. Diese drei Filme. Mit welchem möchtest du denn anfangen? Kleiner Spoiler, The Nun muss dramaturgisch der letzte Film sein, über den wir bei den Häppchen sprechen.
Ich hätte sehr gern mit The Nun angefangen.
Ja, blöd.
Aber dann red doch über Triple Frontier.
Triple Frontier ist ein Netflix-Film von 2019. Hast du den gekannt?
Nein, gar nicht. Du hast mir letzte Woche, glaube ich, davon erzählt, dass du den schauen willst und dich darauf freust, oder?
Genau, ich habe mich sehr darauf gefreut, obwohl der nur akzeptable Bewertungen hat. Also IMDb 6,5 von 10, wenn dir das was sagt. Also dir sagt das auf jeden Fall was, wenn es den Zuhörern was sagt.
IMDb, was ist das?
Letterboxd 3 von 5, habe ich mir gedacht, naja, für die quasi positiven Bewertungen, die ich gehört habe, sind das doch recht vergleichsweise wenig Punkte. Aber ich habe dem Film eine Chance gegeben. Ist was ist es, ein Action-Thriller von 2019 mit Hammercast, Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal, Charlie Hunnam unter anderem. Und die spielen eine Gruppe von Ex-Soldaten, Söldnern, die jetzt im Ruhestand sind. Ben Affleck spielt einen Familienvater, der jetzt Häuser verkauft. Oscar Isaac ist der Einzige, der immer noch im Polizeidienst ist. Und Charlie Hunnam ist zum Beispiel ein, wie nennt man das? Der gibt solche Pep-Talks für angehende Soldaten und erzählt da quasi von seinen Erfahrungen. Und Oscar Isaac hat die Idee, die Truppe noch einmal zu versammeln, denn das sind alte Freunde, für einen Heist, also für so einen Raubüberfall. Klingt ja schon mal gar nicht schlecht.
Ist quasi der Hangover im Krieg.
Na, tatsächlich viel seriöser und viel ernster. Es geht nämlich darum, dass ein Drogenbaron irgendwo im Dschungel ein Haus voller Geld hat. Davon weiß nur Oscar Isaac und halt jetzt seine Kumpanen. Und nachdem sie für ihr Land geblutet haben und gedient haben und jetzt eigentlich in Amerika kaum über die Runden kommen, haben sie sich gedacht, sie ziehen jetzt noch einmal ein Ding durch, um etwas nur für sie zu machen und machen das quasi nicht im Auftrag irgendeiner Regierung, sondern gehen da als private Söldner hin und schnappen sich dieses Geld. Und das geht natürlich nicht so einfach, wie sich sagen lässt. Und da entspinnt sich dann ein zweistündiger Film draus, der nicht Netflix-typisch in ein großes Action-Debakel abdriftet, sondern relativ ernst und seriös und vor allen Dingen spannend bleibt.
Aber ist das ein Netflix-Original oder hast du gerade einfach so den Netflix-Vergleich gezogen?
Nein, es ist ein Netflix-Original.
Ah, okay. Wann ist der rausgekommen?
2019.
19, okay.
Und hatte ein ganz schön großes Budget, 115 Millionen. Und das sieht man ihm auch an. Also er hat zwar schon diesen Netflix-Look, aber die sind wirklich im Dschungel, on location, sind die ganze Zeit unterwegs und müssen eben dieses Geld, kleiner Spoiler, sie kommen an Geld, quasi dann zu ihrem Abholpunkt bringen. Und diese Flucht stellt sich als extrem schwierig heraus, weil dann auch so Punkte angesprochen werden, von denen man sonst in diesen Filmen gar nicht hört, wie schwer so ein Sack mit Bargeld eigentlich ist. Weil das hat ja auch ein enormes Gewicht. Und das ist zum Beispiel ein sehr großer Plotpunkt. Und da macht dann Triple Frontier viele Sachen relativ unkonventionell. Wie gesagt, ist nicht übertrieben mit Action, hat aber, wenn sie vorkommt, eine tolle Inszenierung, hat Figuren, die echt Spaß machen, die eben wegen dem Cast auch toll gespielt worden sind und hat eine Geschichte, die du so nicht jeden Tag siehst, die ich aber unglaublich spannend fand und wo ich mit den Figuren echt mitgefiebert habe.
Sind die Figuren sympathisch? Weil im Groben und Ganzen klingt das jetzt irgendwie so danach, als wäre das schon eine sehr eigennützige Aktion, die da schieben. Kommt das auch so rüber oder ist es so, dass du den Figuren vielleicht auch wegen den Schauspielern diese vielleicht ein bisschen moralische Ambivalenz verzeihen kannst?
Und das ist jetzt nämlich der springende Punkt, gut, dass du es schon vorweggenommen hast. Diese moralische Ambivalenz ist gerade das, was den Film so spannend macht. Weil du hast Figuren, deren Motive du nachvollziehen kannst, aber umso mehr quasi diese Mission voranschreitet und umso größer die Gier auch wird, wenn sie tatsächlich mal sehen, wie viel Geld das tatsächlich ist, umso düsterer wird der Film, weil vor allem Ben Affleck und Oscar Isaac dann halt einfach Sachen machen, ne, die du als Zuschauer nicht vertreten kannst, die halt wirklich schlecht sind. Also das sind halt wirklich verwerfliche, böse Dinge, möchte ich fast schon sagen, ne, um das jetzt mal so in Schwarz und Weiß einzukategorieren. Und dann bist du als Zuschauer so ein bisschen durchgerüttelt. Du fieberst zwar mit ihnen mit, aber irgendwie bist du auch nicht ganz sicher, ist das jetzt immer noch vertretbar, dass ich denen folge und dass ich denen quasi das gönne? Weil das ist schon so, du gönnst denen von Anfang bis Ende jeden Cent, den die da rausretten können, obwohl die eben solche verwerflichen Dinge machen. Und gerade das, finde ich, ist für einen Netflix-Film sehr mutig, der auf amerikanischen Heroismus quasi hätte abzielen können. Aber nein, das sind tatsächlich stellenweise Arschlöcher in dieser Gruppe. Und das wird nicht versteckt.
Das klingt dann eigentlich ganz interessant. Würdest du eine Empfehlung geben? Oder?
Riesenempfehlung. Ich habe dem Film 4 von 5 Sternen gegeben. Oder nein, ich glaube 3,5. 3,5 oder 4. Es ist jetzt kein Meisterwerk, aber der macht echt viel Spaß. Und wer einen spannenden Actionfilm sehen will und Netflix hat, direkte Empfehlung.
Also ich gehe davon aus, dass du jetzt wieder Netflix hast.
Ja, ich habe jetzt wieder. Haben wir da gar nicht drüber gesprochen?
Ich glaube nicht, nein.
Na klar, ich habe die 5. Staffel Disenchantment letzte Woche oder vorletzte Woche besprochen.
Stimmt, ja.
Genau.
Hast recht. Na gut, ich war diese Woche einmal im Kino. Wenn du nichts mehr zu Triple Frontier zu sagen hast.
Nein.
Ich habe Dump Money gesehen, ist jetzt neu rausgekommen. Ist ein Film, der sich um dieses große Wall Street GameStop-Ding gedreht hat, falls du das damals mitbekommen hast.
Nur anhand vom Trailer. Das war ja so, dass 2020 während der Covid-Pandemie dieser eine GameStop, also dieser eine Fan quasi viel Geld in GameStop investiert hat und quasi darauf gebaut hat, dass die Aktie nach oben geht Und obwohl ja irgendwie diese ganzen Finanziers und die GameStop-Leute das quasi versucht haben runter zu pushen, hat der quasi eine große Meute an Menschen versammelt, eben durchs Internet und durch seine Popularität, die diese Aktie quasi nach oben getrieben haben, wodurch der scheiße viel Geld verdient hat, während, wie war das, GameStop viel Geld verloren hat? Stimmt das in etwa?
GameStop hat davon auch profitiert, nehme ich mal ganz stark an. Ich glaube, das wird, also GameStop spielt in diesem Film jetzt eine relativ untergeordnete Rolle. Es ist halt einfach, es werden Aktien von GameStop gekauft, aber der Laden selbst ist eigentlich ziemlich wurscht, naja, was im Aktienmarkt halt auch oft so ist. Aber ja, so erzählt dieser Film diese Geschichte eben über Keith. Das ist dieser Rudelsführer, wenn du es so sagen willst, der damit begonnen hat und so eine riesige Meute an Leuten dazu gebracht hat, dass sie jetzt auch alle in GameStop rein investieren. Und ich muss sagen, also die Geschichte und überhaupt die wahre Geschichte generell ist ja schon mal ziemlich lustig, weil das wird in Dump Money teilweise auch erklärt, dass es halt viele große Aktienhändler gab, die GameStop quasi runterpushen wollten und den quasi geschortet haben. Shorten ist quasi, wenn du dagegen wettest, dass wenn du quasi wettest, eine Aktie geht nach unten, dann ist es Shorten.
Ich glaube, darum geht es auch in The Big Short, in diesem Adam McKay-Film
mit Christian Bale. Ja. Mhm, genau. Also man muss sagen, ich habe mich glücklicherweise ein paar Tage davor und auch am selben Tag davor mit einem Freund drüber unterhalten, ein bisschen über Aktien und Kryptowährungen und lauter solche Sachen, dass ich ein bisschen was von den Begrifflichkeiten kannte. Der Film erklärt es da nämlich gar nicht. Wenn du nicht weißt, was Shorten ist, wenn du dann im Umkehrschluss nicht weißt, was ein Short Squeeze ist, dann bist du eigentlich aufgeschmissen. So, der Film rattert da das alles runter und macht keine Anstalten, dass du irgendwie reinkommst, wenn du dem Thema nicht bewandert bist. Aber was er ganz gut schafft, und das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Der Film erzählt nicht nur von Keith, gespielt von Paul Dano, der das auch ziemlich gut macht, aber auch ziemlich gut unterfordert ist, muss man sagen, sondern auch noch von ganz vielen anderen Leuten. Zum Beispiel seinem Bruder, der von Pete Davidson gespielt wird, von einer Krankenschwester, von zwei College-Mädchen, von einer anderen Frau, noch von einem anderen Mann. Einfach so ein Kollektiv, die dann alle in dieses GameStop-Aktien-Ding mit reingehen. Mhm. Und in der ersten Hälfte funktioniert das überhaupt nicht, weil du dir denkst so, boah, also mich interessieren diese Einzelschicksale jetzt überhaupt nicht, weil der Film halt auch nicht wirklich viel Zeit da rein investiert. Du kannst halt die Krankenschwester 3 Minuten lang kennen und dann sollst du investiert sein. Das funktioniert nicht richtig. Da, wo der Film dann aber gut funktioniert und da hat er sich in seiner zweiten Hälfte auch wirklich gut rausgerettet, ist dieses riesige, fast schon David gegen Goliath-Ding, wenn all diese Leute zusammenkommen, alle rein investieren und plötzlich so ein Riesenaufschrei von den großen Aktienleuten ist, unter anderem gespielt von Seth Rogen, die dadurch halt dann extrem Verlust machen, weil sie ja dagegen gewettet haben. Da werden diese Einzelschicksale dann fast ein bisschen wurscht, muss man sagen, und eben dieses kleiner gegen großer Spiel, das funktioniert dann schon ganz gut, muss man sagen, in der Gesamtheit aller Charaktere.
Aber wo ist jetzt, also du meinst, dass dieses ganze, dieser ganze Branchentalk, diese ganzen Begrifflichkeiten und das, was tatsächlich passiert, nicht wirklich rüberkommt. Aber ist das jetzt wichtig? Funktioniert der Film jetzt über die Figuren? Weil du sagst, denen wird jetzt auch nicht die große Aufmerksamkeit zugeworfen. Beim Trailer ist ja auch Shailene Woodley, heißt sie, glaube ich, die Frau von Paul Dano, sehr präsent. Und da wurde mir zumindest suggeriert, dass der Film halt die Geschichte von diesem Ehepaar und von diesem surrealen Ereignis auch sehr stark in den Fokus stellt.
Und teilweise. Also er macht es teilweise, dieses Paul Dano und Shailene Woodley Ding, das sind so, würde ich sagen, grob 20% des Films, so ihre persönliche Beziehung zueinander. Und ich muss auch sagen, ich hätte davon auch gerne mehr gesehen, weil, wie gesagt, in der ersten Hälfte durch diesen Überfluss an Charakteren kommt das halt viel zu kurz. Und bis der Rest funktioniert von diesem eigentlichen Aktiending, bekomme ich halt von Paul Dano selbst und seinem Charakter viel zu wenig. Wenn es passiert, dann funktioniert es, aber es ist auf jeden Fall nicht der Fokus des Films.
Aber funktioniert dann diese zweite Hälfte wegen dem Gesamtspiel aus den einzelnen Dingen, die am Anfang nicht funktionieren?
Ja.
Oder ist es prinzipiell einfach dieses David gegen Goliath?
Ja, so diese beiden Dinge, würde ich sagen. Mhm. Also dadurch, dass dann natürlich auch diese Einzelschicksale, zum Beispiel einer Krankenschwester, die auch extrem viel Schulden hat, natürlich auch ein bisschen einen emotionalen Anker bilden, wenn sie auf einmal die Möglichkeit hat, extrem viel Geld zu gewinnen. das funktioniert schon ein bisschen, aber das, was es halt wirklich ausmacht, ist dieser Gedanke von auch ein bisschen drei Musketiere, einer für alle für einen, dass auch alle sagen, nein, wir halten das jetzt, wir könnten auscashen, aber wir halten das Geld und auch wenn ich jetzt 500.000 Gewinn machen könnte, bleibe ich trotzdem drin, damit die Aktie weiter steigt. Und dieses Gruppengefühl, das trägt den Film zum Schluss, muss man sagen.
Klingt aber auch wie eine Geschichte, wo es sehr stark darum gehen könnte, wie quasi Paul Danas Figur vom Geld korrumpiert wird. Geht's da irgendwie
gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Also es ist eher das Gegenteil, dass er auch eine ehrliche Haut bleibt, so wie es halt auch in echt war, mehr oder weniger. Ja. Und dann kommt auch noch ganz viel anderes mit rein, was in diesem riesen GameStop-Ding mit drinnen war, in diesem Aktienfall. Da muss man jetzt nicht unbedingt extrem stark drauf eingehen, aber es ist ein okayer Film. Ich habe ihn mit 6 von 10 bewertet, aber wie gesagt, dadurch, dass die erste Hälfte nicht funktioniert und die zweite dann auch gut ist, aber nicht so extrem gut, kann man den auch wirklich auslassen, muss ich sagen.
Also muss man nicht dafür unbedingt ins Kino gehen?
Nein, das auf keinen Fall.
Kann man in einem Jahr im Streamingdienst sehen?
Das ist ein guter Film für einen Sonntagnachmittag, wenn einen das Thema interessiert. Wenn man gar keine Ahnung vom Thema hat, ist man, glaube ich, massiv überfordert mit dem Film.
Ich meine, ich kann jetzt nur für sowas wie Big Short sprechen. Da hat Adam McKay ja auf spielerische Art und Weise dieses hochkomplexe Thema, wo es auch um Aktien und Immobilien ging, quasi wirklich für Dumme erklärt. Gibt stellenweise dann Einblendungen, Voiceover und hier sehen Sie Margot Robbie in der Badewanne, wie sie ihnen das und das erklärt. Dann hast du halt als Scherz Margot Robbie, aha, da ist eine blonde hübsche Frau, denen will jeder dumme Zuschauer zuhören, die halt dann erklärt, wie Immobilienmarkt funktioniert. Und da muss man jetzt auch nicht interessiert sein am Thema, da wird man quasi durch den Film erst herangetragen. Sprich, das ist jetzt nicht so, dass wenn ich Dump Money schaue, dass ich mich danach für GameStop oder für Aktien interessiere.
Ich glaube nicht unbedingt. Also es ist so ein komisches Mittelding zwischen, er beschmeißt dich zwar mit allen Begriffen, die du wissen musst, aber er erklärt es da auch nicht und geht dann zu spielerisch damit um, als dass man sagen könnte, man lernt auch wirklich irgendwas draus, weil das tut man auf jeden Fall nicht.
Ich habe im Trailer auch noch gesehen, dass Sebastian Stan mitspielt. Hat der eine große Rolle?
Er kommt 3-4 Mal ins Bild rein und spricht dann ein paar Worte. Sebastian Stan ist der Geschäftsführer von Robinhood. Das war damals die App, mit der man eben diese Aktien kaufen konnte. Ja. Das ist auch noch ein Plotpunkt, dass Robinhood dann irgendwann mal durch ein paar Verstrickungen gesagt hat, so, du kannst keine Aktien mehr kaufen. Wie gesagt, das ist nicht allzu für die Geschichte wichtig, aber jetzt für die Bewertung des Films überhaupt nicht.
Interessant.
Ja.
Naja, schade. Ich habe mir eigentlich viel erhofft davon. Ich habe geglaubt, das könnte dann wirklich ein Geheimtipp werden dieses Jahr. Vor allen Dingen auch wegen Paul Dano.
Ja, er hat seine Momente, wie gesagt, wenn man einem das Thema interessiert, gerne ins Kino. Paul Dano selbst, den hat die letzten 3 Filme, in denen er war, war er besser.
Ja. Ich habe noch gesehen, Im Herzen der See, einen Ron Howard-Film von 2015. Du hast Moby Dick zu 100% gelesen.
Ja, natürlich.
Ja. Ich habe das Buch vor Ewigkeiten gelesen, ne? Und das basiert ja auf einer mehr oder weniger wahren Begebenheit. Ich muss mal Moby Dick erklären. Captain Ahab jagt den großen weißen Wal, der ihm das Bein abgerissen hat.
Das ist quasi das letzte Drittel von Pinocchio.
Pinocchio?
Gibt es da nicht auch was mit einem Wal oder so?
Naja, Pinocchio ist mit, nicht Giuseppe, wie heißt denn das?
Geppetto.
Nein, nicht Geppetto. Wie heißt denn die Grille noch einmal? Jiminy Cricket.
Jiminy, ja.
Der ist ja mit dem und vielleicht auch mit Geppetto im Bauch des Wales, aber die jagen den ja nicht.
Ach so, ich dachte, Moby Dick wäre auch im Wal drinnen.
Nein, überhaupt okay. Nicht. Nee, Moby Dick, eben diese Geschichte von einem Mann blind vor Wut, der alles opfert, um diesen Wal nachzujagen, basiert eben auf einer wahren Geschichte anscheinend, die eben von Im Herzen der See erzählt wird. Da ist die Rahmenhandlung, dass Ben Whishaw, den man als Q von Bond kennt, dem neuesten, auf, wie heißt er nochmal, Brandon Gleeson trifft. Und Brandon Gleeson ist der erwachsene einzelne Überlebende dieses Wahlunglückes, dieses Vorfalles. Und Ben Whishaw ist eben der Autor, der sich die wahre Geschichte erzählen lässt, die ihn dann zum Roman Moby Dick inspiriert. Und dann hast du eben den großen Teil des Films, der die Rückblendung ist, in dem erzählt wird, dass Chris Hemsworth, der erste Mate und Hauptdarsteller, quasi von einem Boot ist, das Wale, ich muss kurz überlegen, ob der Plural Wale ist, dieses Boot jagt Wale irgendwann im 19. Jahrhundert, weil damals wurde aus Walöl, damit wurden quasi die Lampen und die Lichter betrieben. Weil damals wusste man noch nicht, dass es quasi Öl auch in der Erde gab. Und deswegen ist er eben auf diesem Boot der erste Mat. Da sind unter anderem ein Kollege gespielt von Cillian Murphy, ein ganz junger, frischer dabei, Tom Holland spielt den und eben der Captain gespielt von Benjamin Walker. Und die treffen eben auf hoher See auf einen Wal, größer als jeder andere, der ihr Schiff angreift. Und der, kann man Thriller sagen, das Drama, das sich daraus entspinnt und später auch ein Survival-Drama, hat mich echt überrascht.
Ich muss sagen, also am Anfang dachte ich mir so, boah, ich schlafe gleich ein bei der Handlung.
Ja.
Und zum Schluss, je mehr bekannte Darstellernamen du gesagt hast und je weiter du in der Geschichte gegangen bist, denke ich mir, das klingt eigentlich echt cool.
Er ist überraschend spannend dafür, dass der Film sehr viele Schwächen hat. Also zum einen einmal schaut das CGI in dem Film schon für damalige Verhältnisse ein bisschen veraltet aus. Also du weißt ganz genau, wann sie wirklich auf Wasser waren und wann sie nicht auf Wasser waren. Und da reißen einen die Hintergründe fast genauso sehr raus wie Chris Hemsworths australischer Akzent, der überhaupt nicht in dieses Setting passt. Aber irgendwie machen die Figuren trotzdem Spaß. Die sind jetzt nicht groß dreidimensional beleuchtet, aber die bekommen genug Charakter, um dich eben am Ball zu halten. Ne? Aber was wirklich interessant ist, ist dann dieses Szenario, wie quasi die ganzen Figuren reagieren. Weil das ist nicht überspitztes Hollywood, nicht so übertrieben, wie es du dir vorstellst. Klar hat da auch viel mehr Spektakel als in einem wirklich bodenständigen Drama. Aber er macht stellenweise Dinge anders und verzichtet auf große Momente, die du eigentlich 10 Meter gegen den Wind kommen riechst, und bleibt dann bodenständiger, als ich es ihm zugetraut hätte. Also da hat Ron Howard sich tatsächlich, nachdem er bei Solo
den besten Disney-Star-Wars-Film,
nachdem er bei Solo einiges verbockt hat, habe ich jetzt einen Film von ihm gesehen, der mir wieder ein bisschen Hoffnung macht.
Okay, du, also das ist jetzt ganz abseits von dem, was du gerade erzählt hast, aber ich freue mich schon so auf unsere Podcast-Folge, wenn wir darüber sprechen, was für Dispute wir im Star-Wars-Universum haben. Weil ich finde, Solo ist so ein solider Film, gerade für Star-Wars-Verhältnisse. Ich kann gar nicht verstehen, warum du den so hast.
Da driften wir jetzt voll ab.
Ja.
Nein, aber wie gesagt, ich finde den Film überraschend gut. Also wenn man zynisch ist, dann ist es ein Sonntagnachmittagsfilm. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen so meine, sag ich jetzt mal so, gezwungene Hingabe zu Filmen, die auf irgendwelchen alten Romanen und Klassikern besteht, weil für die habe ich ja prinzipiell eher eine Schwäche und das ist halt die Geschichte, die Moby Dick inspiriert hat, sprich vielleicht bin ich da ein bisschen gnädiger, als du es wärst, aber trotzdem, der hat so das genaue Maß an Spannung, an Charakter und, wie soll ich sagen, an Set-Pieces, um dich am Ball zu halten.
Okay, würdest du eine Empfehlung aussprechen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht das große Nonplusultra erwarten. Ne? Also es ist kein wirkliches Survival-Drama. Es ist auch kein großer Actionfilm. Es ist ein bisschen was von allem, aber gerade genug.
Klingt irgendwie so nach jedem Ron Howard-Film, den ich gesehen habe.
Naja, ich meine, Ron Howard ist ein bisschen Hit or Miss. Also Solo, damit hat er sich keinen Gefallen getan. Diese Robert Langdon-Filme mit Tom Hanks, die wir auch schon vor ein paar Wochen besprochen haben, die sind auch voll okay, aber dann hat er halt Sachen gemacht wie Apollo 13 oder Rush, wo du wirklich sagen musst, okay, der Mann weiß, wie er Filme zu inszenieren hat. Die sind dann aber eher nur spannend, also nicht nur spannend, aber da ist der Fokus dann halt auf der Spannung und auf den inneren Dämonen der Figuren, eben bei einem Rush oder bei einem Apollo 13. Und das ist beim Herzen des nicht so, da ist wirklich viel mehr von allem drinnen.
Okay, na cool, vielleicht. Nein, ich werde ihn nicht schauen, aber ich tue mal so, vielleicht schaue ich ihn irgendwann mal.
Also ich glaube schon, dass er dir gefallen würde, aber auch nicht so gut, dass du ihn dir jetzt anschauen musst.
Okay, nachdem wir schon darüber geredet haben, dass ich Moby Dick schon mal gelesen habe, muss ich für den nächsten Film, den ich diese Woche gesehen habe, auch ein bisschen ausholen. Ich habe nämlich vor, es ist sicher schon 14 Jahre her, 12 bis 14 Jahre, ich kann es zeitlich nicht ganz festmachen, da habe ich ein Buch gelesen. Man stelle sich vor, ja.
Ja.
Das hieß damals Die dunkle Saat und aus irgendeinem Grund ist mir das immer ein bisschen im Gedächtnis geblieben, vielleicht, weil ich mir damals schon dachte, Mann, also erstens fand ich es cool damals, so als gerade jugendlich gewordenes Kind irgendwie.
Es klingt nach Stephen King.
Nein, es ist nicht Stephen King tatsächlich, aber es ist auch ein Horrorbuch gewesen. Und ich dachte mir damals schon, irgendwie hätte ich echt Bock, das mal zu verfilmen, weil sich irgendwie war du. Das so, ja, damals schon irgendwie größenwahnsinnig gewesen, man kennt mich, ja, weil das irgendwie so bildlich beschrieben wurde und diesen Gedanken hatte ich über die Jahre immer mal wieder und hatte ihn jetzt sicher auch schon 8 Jahre nicht mehr, weil es ist halt doch schon eine Zeit her. Und dann stolper ich vor einer Woche über einen Trailer, nämlich zum Film Dark Harvest, den ich mitgebracht habe und denkt man die ganze Zeit so, shit, das kommt mir alles so unfassbar bekannt vor, das gibt's ja gar nicht. Und dann hat's Klick gemacht und ich denke mir, Alter, das ist dieses Buch, ach, was witzig, ich vor 14 Jahren gelesen habe.
Dark Harvest ist nicht zufälligerweise dänisch, oder?
Ich glaube nicht, nein, das ist amerikanisch.
Gibt es einen Kurzfilm mit demselben Titel, den ich vor einigen Jahren ganz nett fand?
Das glaube ich dir jetzt einfach mal so.
Und wie war das für dich, diesen Film zu sehen? Weil die Story hat dir offensichtlich einiges gegeben damals.
Damals auf jeden Fall. Man muss sagen, dass der Film selbst ist wahrscheinlich genauso jugendlich wie das Buch damals. Mhm. Also man kann es vielleicht am ehesten vom Vibe her mit sowas wie Scary Stories to Tell in the Dark vergleichen. Also ein Film, der
also
schon
schaurig
und der schon ganz klar an ein jugendliches Zielpublikum gerichtet wird. Dabei überraschend brutal ein paar Mal. Also es ist schon schlatzig teilweise, muss man sagen.
Schlatzig?
Schlatzig.
Was ist schlatzig?
Weiß ich nicht.
Im Kontext eines Horrorfilms.
Ja. Aber die Geschichte grundsätzlich, es geht um Sabertooth Jack. Das ist ein Mann, ein Monster mit Kürbiskopf, das jedes Jahr zu Halloween erwacht. Und es ist quasi ein Brauch in dem Dorf, in dem das passiert, dass die Jugendlichen ihn jagen müssen, bevor die Kirche erreicht und dann zu unendlicher Macht kommt.
Wann spielt das?
In der Jetztzeit, also vielleicht in den 80ern oder so, aber auf jeden Fall in der Moderne. Mhm. Und die Geschichte selbst, die gibt einem jetzt nicht unendlich viel, aber das, was bei mir halt voll ausgemacht hat, war dieses, es kam quasi im 5-Minuten-Takt ein, ah ja, genau, das ist damals noch passiert und das ist passiert. Und das ist zu so einem einzigartigen Seherlebnis geworden, dass ich sagen muss, hey, der Film hat so krasse Schwächen, er macht überhaupt keinen Sinn, die Handlung nimmt sich zwar nicht ernst, aber selbst in dem ist sie noch super dämlich. Es ist irgendwie so ein bisschen The Purge of Wish bestellt teilweise. Ja. Und dann noch mit diesem jugendlichen Faktor, von dem ich auch nicht der größte Fan bin. Aber allein dadurch, dass ich was erlebt habe, was ich so noch nie erlebt habe, nämlich dass bei einem Film alle paar Minuten Erinnerungsfetzen aus meinem tiefsten Gedächtnis rausgerissen werden, war das schon was ganz Besonderes, muss ich sagen.
So was Ähnliches hatte ich, als ich Leroy und Stitch vor einigen Wochen mal wieder gesehen habe.
Ja.
Aber es klingt vom Film her wie jede Stephen King-Verfilmung, wie so im hohen Gras oder In the Mouth of Madness, wie so ein Mischmasch klingt das irgendwie.
Ja, In the Mouth of Madness würde ich schon nochmal als deutlich, deutlich besser einordnen, aber ja, es hat durchaus auch ein bisschen diese Stephen King-Vibes, muss man sagen. Es war wahrscheinlich damals schon ein Buch, wo irgendwer gesagt haben wir, so ist ein Stephen King abgeklatscht, so mehr oder weniger. Aber ja, er hatte seine
Buch von Joe Hill.
Ja. Er hatte seine Momente, ich weiß nicht, ob ich den wirklich sehr neutral betrachten kann, mir hat das sehr Spaß gemacht, eben durch dieses Szenario, in dem ich ihm geschaut habe, aber wenn man Bock drauf hat, kann man sich mal den Trailer anschauen und überlegen, ob man ihn schauen will. Ich glaube, durch den Trailer selbst kann man schon ganz gut absehen, ob das was für einen ist oder nicht.
Wo kann man den denn sehen?
Auf Amazon Prime ist er gerade, glaube ich. Was ich auf jeden Fall sagen muss, er ist sehr wertig produziert. Also dafür, dass die Handlung so strunzdeppert ist teilweise und die Charaktere sich so dumm verhalten, ne, habe ich echt oft das Gefühl gehabt, wow, die Shots schauen gerade richtig hochwertig und gut aus. So auf dem Level einer richtig, richtig guten Netflix-Produktion, so Stranger Things-mäßig, würde ich sagen.
Ah, doch.
Ja, ja, da gibt es dann immer wieder so Aufnahmen von einem Kornfeld, wo so kleine Strohfetzen in der Luft rumfliegen mit einer Gegenlichtblende und so. Das schaut schon alles richtig gut aus.
Interessant.
Ja.
Hast du noch einen Film?
Reden wir über The Nun.
Weil dann würde ich erstmal alles Gute zum Geburtstag sagen für das Conjuring-Franchise. 10 Jahre.
Ach, ich dachte, du wünschst dem Alex jetzt alles Gute zum Geburtstag, der hatte nämlich heute.
Ach, witzig.
Oder welche dem Daniel, Alex? Der hatte nämlich gestern.
Ach, witzig, zwei Freunde, von denen ich den Geburtstag nicht kenne. Danke für diese öffentliche Demütigung. Nein, stattdessen gratulieren wir dem Conjuring-Franchise. 2013 mit The Conjuring gestartet und inzwischen, gut vorbereitet. Wie viele Filme später? 3 Conjuring-Filme, 3 Annabelle-Filme macht 6, La Llorona's Fluch macht 7.
Zwei Nuns
machen erst der 9. Film des Conjuring-Franchises. Wann bist du ausgestiegen?
Also eine gute Frage, wann ich eingestiegen bin, weil ich muss ja sagen, grundsätzlich bin ich von so Geistergeschichten eher nicht der allergrößte Fan. Also sowas auch Geisterdämonen ist jetzt nicht so mein Main-Horror-Ding. Also ich habe mich länger, als es notwendig gewesen wäre, gesträubt, Conjuring überhaupt zu schauen. Ich glaube, ich habe den vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen.
Ja.
War aber sehr begeistert, fand den zweiten auch sehr gut.
Mhm.
Alles danach fand ich scheiße.
Aber du hast dir nicht alles danach geschaut?
Außer, wie heißt der, Ironas Fluch?
Du hast alle 3 Annabelle-Filme gesehen?
Ja.
Und du hast den Nun gesehen?
Den nicht. Also man kann vielleicht sagen, bei den Nun bin ich ausgestiegen.
Ah ja, naja, der Nun war ja 2018, sprich du hast danach 2 Filme gesehen und hast mit der Nun gar nicht erst angefangen.
Oder so, ja.
Das finde ich aber schade, weil gerade Valak, der Dämon aus The Nun und eben aus Conjuring 2, der da das erste Mal deutsche Wort so introduced, vorgestellt wurde. Den finde ich großartig.
Wirklich?
Also ich liebe die Nonne. Ich finde die unheimlich gruselig. Ich habe, also die Conjuring-Filme, die ersten beiden, finde ich großartig. Die sind so das genaue Maß an Mainstream, aber trotzdem richtig gutem Horror, die zwar eine Formel etabliert haben, die inzwischen viele Abklatsche aller von The Boogeyman bis zum Conjuring-Universum leider selbst inzwischen machen und was stellenweise auch irgendwie eine Anspielung auf sich selbst ist. Aber das hat mir damals taugt. Das war frisch, das hat Figuren, die mir richtig viel Spaß gemacht haben, mit Ed und Lorraine Warren, Vera Farmiga und Patrick Wilson, ne? Die bis heute, finde ich, mit die besten, also die zu den besten Horrorfiguren zählen, die es momentan gibt. Und dann hat dieses Franchise eben expandiert und da ist es dann, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ein bisschen in Straucheln geraten. Ne? Schon der dritte Conjuring-Film, nicht mehr dann von James Wan inszeniert, hat mich groß, im Großen und Ganzen enttäuscht.
Ja.
Obwohl der, finde ich, auch noch Momente drinnen hatte. Der hat wenigstens ein bisschen was Neues gemacht, indem er so auf Mysterium und eigentlich, wir müssen einen Fall lösen, ging. Hat sich aber dann in viel zu viel Bullshit verloren.
Ja, ich muss sagen, beim dritten Conjuring bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich ihn so scheiße finde, weil der Film so scheiße war oder weil das Kinopublikum so das schlimmste Kinopublikum war, was jemals in einem Kinosaal war.
Ja, der Film war leider auch nicht, auch nicht ganz toll. Bei den Annabelle-Filmen, außer dem zweiten, der eben von David F. Sandberg ist, wir haben schon mal drüber gesprochen, den mochte ich. Die anderen sind leider auch sehr vergessenswert. Die schaust du wirklich nur wegen den Cameos von Ed und Lorraine Warren.
Wobei man aber auch sagen muss, dass der zweite Annabelle, finde ich, auch nochmal deutlich schlechter ist als die ersten beiden Conjurings. Also der ist schon gut, aber auch nicht so gut wie Conjuring.
Ja. Und nach Conjuring 2 habe ich mich eben extrem auf The Nun gefreut, weil ich eben diesen Dämonen Valak so toll fand. Und das ist dann so ein schlechter Film gewesen, wirklich so viel Bullshit drin gewesen, ne? Und hat wirklich das Schlechteste des Conjuring-Universums vereint, dass ich echt, echt enttäuscht war und mich eigentlich überhaupt nicht auf den zweiten Teil gefreut habe. Jetzt habe ich ihn aber trotzdem gesehen vor ein paar Tagen.
Warte, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Hast du nicht vorher gesagt, du fandest den ersten The Nun gut?
Nein, ich fand The Nun, also die Nonne in Conjuring 2 toll.
Ach so, okay.
Aber den ersten The Nun-Film fand ich ganz grauslich.
Okay, ja, jetzt verstehe ich es, ja.
Und der zweite steht ihm leider in nicht viel nach. Also das ist ein Franchise, das leider Gottes jetzt wirklich schon ein Franchise ist. Ich weiß gar nicht, was alles noch angekündigt ist, aber ein vierter Conjuring-Film ist ja auch schon am Weg. Diesmal zum Glück wieder von James Wan. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen beruhigt. Aber leider Gottes hat Michael Chavez, der Regisseur von The Nun 2, der davor auch Conjuring 3 und La Lloronas Fluch gemacht hat, also drei der schlechtesten Filme des Conjuring-Universums, der hat eben auch mit The Nun 2 wieder die Chance bekommen, die Geschichte von Schwester Irene, gespielt von Tessa Farmiga, ja, der Schwester von Vera Farmiga, weiter zu erzählen und von Franchi, ihren Freund und halt allen, die sie jetzt auf diesem neuen Abenteuer begleiten, ne? Und bringt eben den Dämon Valak jetzt zurück. Aber er bringt ihn nicht einfach zurück, nachdem er eigentlich ja schon besiegt worden ist, sondern er bringt Valak auf Steroiden zurück. Also dieser Dämon kann Dinge in The Nun 2, die gar keinen Sinn mehr machen, ne? Die denen, was etabliert wurde, komplett widerspricht. Also den Fähigkeiten, die der Dämon hatte, widerspricht The Nun 2 in so vielen Szenen, allein schon in der ersten Szene, dass mir das Ganze schon von Haus aus irgendwie zu viel gewesen ist. Und trotzdem muss ich sagen, der Dämon als Monster funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Weil dieser Aufbau der Horrorszenen, die Conjuring hat mit den Jumpscares, wo es im Hintergrund dann was passiert und erst dann merkst du die Figur und dann ein Fake-Out-Jumpscare, wo nur die Katze vorbeirennt, dann dreht sie sich um und dann macht's wamm. Das ist zwar extrem berechenbar, aber es funktioniert halt, wenn es einigermaßen ruhig inszeniert ist und eben diesen Dämon hat. Und da gab es stellenweise Bilder und eben quasi den Anfang einer Szene, die ich richtig gut fand, der dann halt viel zu berechenbar und dumm aufgelöst wurde. Ich habe mich tatsächlich irgendwann im Film hinreißen lassen, zu zählen. Wenn eine gruselige Szene anfängt, habe ich angefangen zu zählen. Eins, zwei, drei, also halt leise für mich. Und habe sehen wollen, ob ich wirklich stoppen kann, wie lange es dauert, bis der Fake-Out-Jumpscare kommt, wie lange es dauert, bis der richtige Jumpscare kommt. Und es ist tatsächlich, ich habe jetzt irgendwann aufgehört, aber die drei Mal, die ich mitgezählt habe, war es tatsächlich immer sehr ähnlich. Es war immer so 30 Minuten bis zum ersten Punkt, 30 Sekunden bis zum ersten Punkt, 30 Sekunden bis zum zweiten. Ne? Und da hat man halt gemerkt, das ist ein extrem berechenbarer Film. der auch deswegen leider Gottes nicht funktioniert hat.
Ja, das klingt auch einfach ein bisschen so nach einem Film für Leute, die noch nie einen Horrorfilm gesehen haben, wenn es so berechenbar ist, wie du sagst. Und auch irgendwie, dass du sagst, die Nonne selbst ist irgendwie zu so einem Abziehbild von sich selber geworden und jetzt auf einmal hat hyper krasse Fähigkeiten und sonst irgendwas. Das klingt auch nach einem Problem, was die meisten Horror-Franchises haben, irgendwie, dass ihre Main-Antagonisten, auf denen die Reihe meistens basiert, quasi...
Es ist explodieren an, ja. An was auch immer.
Aber da werden wir sicher später Satz. Noch drüber reden.
Da werden wir gleich drüber sprechen. Ja, ja, das ist bei The Nun 2 auf jeden Fall der Fall gewesen. Ne? Und das hätte noch einigermaßen funktioniert, wenn der Fokus wieder auf den Figuren gelegen hätte, auf Tessa Farmiga, die jetzt unterstützt wird von Storm Reed, die hat man zuletzt in The Last of Us gesehen. Mhm. Aber irgendwie ist dieser Mischmasch an neuen Figuren und alten Figuren nicht ausgeglichen genug. Also Tessa Farmiga und Frenchy kommen wieder vor, deren Geschichten wird eben weitererzählt, wie jetzt die Nonne wieder zurückkommt. Aber das dauert viel zu lange, bis quasi diese beiden Storylines übereinander schreiben, bis sich diese Nebenhandlungen treffen. Und die Handlung, der eben der Fokus gelegt wird, die Handlung, auf der Fokus gelegt wird, die ist nicht interessant genug.
Das ist schade. Das ist sehr schade. Aber ich muss kurz reingrätschen, ich finde es sehr lustig. Ich habe nie irgendwie die Connection gemacht, dass Tessa Farmiga die Tochter von Vera Farmiga ist.
Die Schwester.
Ach, die Schwester?
Ja, genau.
Ah ja, okay. Ah, ja, habe ich auch nicht gemacht, die
Connection. Ja, tatsächlich.
Weil ich fand die eigentlich immer sehr sympathisch. Ich kenne die aus American Horror Story, da hat sie oft die Hauptrolle in verschiedenen Staffeln. Und dass die miteinander verwandt sind, so weit bin ich auch noch nicht gekommen, gedanklich.
Ja, sie schauen sich auch extrem ähnlich.
Ja.
Na, ich muss sagen, The Nun macht leider all das, was du von jedem 0815 Horrorfilm erwartest. Hat genau einen Moment, der mich wirklich überzeugt hat, neben halt ein paar Bildern, die nur deswegen funktionieren, weil ein Wallach einfach gruselig ist. Und das ist der also quasi die kleine Szene nach dem Abspann, in dem nochmal so ein kleiner Teaser kam, wieder mit Ed und Lorraine Warren, um das vorwegzunehmen. Und das war dann aber auch so für mich der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dieses Franchise mit diesem, jetzt will alles miteinander verknüpft sein und wahrscheinlich irgendwann in 5 Jahren zu einem Endgame-Event ja. Aufbaut. Also das ist zu sehr auf überschneidendes Universum gewesen und wir brauchen jetzt keine Dämonen-Avengers mit Ed und Lorraine Warren.
Ja,
aber ich glaube, das ist genau das, was wir bekommen werden.
Das klingt schrecklich und ich bin ehrlich gesagt auch schon ein bisschen enttäuscht davon, dass James Wan wieder einen Conjuring macht, weil ich meine, wahrscheinlich braucht er das Geld, weil Malignant gar nicht funktioniert an den Kinokassen, aber irgendwie, der hat zu viel Talent dafür, dass er sich in solchen Franchises irgendwie niederlässt, finde ich.
Das finde ich gar nicht. Ich liebe die ersten beiden Conjuring-Filme und wenn er mit dem vierten jetzt wieder an das Niveau rankommt und eben wieder Ed und Lorraine Warren dabei sind, dann sage ich her damit.
Wenn. Ich glaube, da ist schon zu viel verbrannte Erde in einem Franchise, was schon zu viel schlechte Ableger hat, als dass das noch einmal so gut funktionieren kann. Weil es ja auch irgendwie so ein Abbild der Zeit war damals, wo es viele Filme gab, die nicht an ein Level von einem Conjuring rankommen sind. Und dann war James Wan da und hat gesagt, er ist sehr mainstreamig, aber es funktioniert trotzdem.
Ja.
Jetzt ist da, glaube ich, schon zu viel, dass man sagen kann, dass das nochmal funktioniert.
Ja, schauen wir mal, was Teil 10 der Reihe bringt.
Wird das Conjuring 4 sein, Teil 10?
Das weiß man noch gar nicht. Aber Michael Chavez hat eh schon darüber gesprochen, dass er bei einem dritten der Nun mit dabei wäre. Das Ende lässt auf jeden Fall zu, dass noch ein Film produziert wird. Und weiß nicht, Annabelle ist, glaube ich, auserzählt, aber die finden sicher noch viele andere Horrorfiguren.
Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Sehr gruselig.
Ist ein Franchise, was mir extrem viel Spaß macht, beziehungsweise gemacht hat, egal wie viele Ableger es gibt. Und das ist jetzt der wunderbare, smoothe Übergang zu unserem Hauptthema.
Ein smoother Übergang wird eigentlich zu einem unsmoothen Übergang, wenn man sagt, was für ein smoother Übergang das ist, oder?
Na, scheiße. Oder wie Homer Simpson dann sagen würde, da!
Nein!
Ach so, sagt auf Deutsch nein?
Ja.
Ach, witzig. Oder sagt doch Doe auf Englisch.
Er sagt Doe auf Englisch, ja.
Horror-Franchises. Wir haben uns die Frage gestellt, kann man von einer Doppelfolge sprechen?
Es ist wieder so eine kleine Doppelfolge, so eine vage, zusammenhängende, ja.
Sehr vage. Wir haben uns in dieser Doppelfolge die Frage gestellt, beziehungsweise die Fragen gestellt für nächste Woche, was denn eigentlich die Rolle der Frau in Horrorfilmen ist und die Repräsentation der Frau in Horrorfilmen. Und diese Woche haben wir uns gefragt, warum denn gerade Horror sich für Franchises so stark eignet. Ich meine, wenn du überlegst, es gibt allein 13 Halloween-Filme, 11 Freitag der 13. Filme. Rat mal, was ist das Franchise mit den meisten Horrorfilmen?
Du meinst das Horror-Franchise mit den meisten Filmen.
Ja.
Okay.
Ach so, Horror. Ja, blöde Formulierung.
Wo waren wir bei Halloween?
Oder wir hatten 13 Halloween-Filme, 11 Freitag der 13. Filme.
Okay, es ist schon mal nicht Freitag der 13. Halloween hat 13. Boah, gibt es irgendwas, was mehr hat als 13? Ich weiß nicht, wie viele Verfilmungen von Texas Chainsaw Massacre gibt es?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde jetzt aber auf 5 bis 6 tippen.
Boah, Horror-Franchise, also würde ich, also mehr als Halloween, mehr als 13 würde mir eigentlich nicht einfallen irgendwo.
Ist halt doch die Frage, ob man das als Horror-Franchise zählen kann. Es wäre 36 Filme von Godzilla.
Ah, ja, okay.
Aber ist halt eher Kaiju-Monsterfilm als Horror. Dann ist die Frage, wie sehr kannst du Reboots und Fortsetzungen von Dracula in einen Topf werfen, weil der Dracula-Stoff wurde über 200 Mal verfilmt.
Mhm.
Ansonsten hat das Witchcraft-Franchise, eine Filmreihe, von der ich noch nie was gehört habe, 15 Ableger. Witchcraft. Sprich, man kann immer noch einen drauflegen.
Okay.
Und momentan ist ja auch wieder die Diskussion, wer denn jetzt Freitag der 13. rebootet. Sprich, mit etwas Glück und einer neuen Trilogie werden die Freitag der 13. Filme Halloween auch übertreffen in den nächsten Jahren.
Jesus, und ich meine, Saw ist auch schon mit seinem 10. Teil da. Da kann man auch, wenn der gut läuft, annehmen, dass es wahrscheinlich weitergehen wird. Also Horrorreihen sind halt am echt wenigsten tot zu kriegen, glaube ich, von allen Franchises gefühlt.
Es ist wirklich so.
Ja.
Die Gründe dafür sind eigentlich extrem simpel.
Ja.
Horrorfilme sind super billig, also zu produzieren, meistens auch vom Inhalt, aber nehmen sau viel Geld ein, weil die Zielgruppe halt einfach entsprechend groß ist. Also von Teenagern über generell Leute, die sich fürs Gruseln begeistern, über alte Horrorfans von, was weiß ich, die 78 den ersten Halloween gesehen haben, die jetzt den 9. auch nochmal probieren. Hoffentlich keinen Herzkasper erleiden. Ne?
Also du.
Ja, ich, ja. Ich habe 1978 den ersten schon gesehen.
Ja.
Nein, das Publikum ist einfach da. Und besonders, wenn die IP schon so etabliert ist, also wenn der Name eines Franchises schon so etabliert ist wie Halloween zum Beispiel, dann zieht das halt einfach Menschen an.
Ja, voll. Ich meine, um zu Saw nochmal zurückzukommen, du musst ja nur mal überlegen, den 8. Saw fanden schon alle scheiße. Ich glaube, die letzten 5 Teile fanden alle scheiße und das existiert immer noch, weil die Leute halt immer noch sagen, ja, okay, gehen wir halt rein. Und selbst wenn er dann nur 20 Millionen einnimmt, sind das bei einem Budget von 5 halt immer noch mehr als positive Bilanzen.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe von den 13 Halloween-Filmen jeweils das Budget nicht inflationsbereinigt und den Box-Office nicht inflationsbereinigt gegenübergestellt. Mhm. Und es gibt bei 13 Filmen keinen einzigen, der ein Verlust war.
Ja, da hast du eigentlich schon wirklich die definitive Antwort, warum so viele Horror-Franchises rauskommen.
Also nur mal so, um ein paar Zahlen zu nennen. Der erste Halloween hat $320.000 gekostet und hat $70 Millionen eingespielt.
Gut, der erste Halloween ist da aber, glaube ich, auch echt so ein Extrembeispiel, weil er extrem günstig war im Verhältnis zu anderen Filmen und so wirklich low budget eigentlich und dann halt einfach ein Hit war.
Aber nichtsdestotrotz, das ging dann eigentlich weiter in einem Rahmen mit größerem Budget und halt kleinerem Einspielergebnis. Der hat dann für die nächsten 5 Filme immer so um die 5 Millionen gekostet, mal weniger, mal mehr, und hat meistens so zwischen 10 und 25 Millionen eingespielt, was halt auch, wenn du Werbekosten und alles dazu nimmst, was du halt irgendwann nicht gebraucht hast, weil viele dieser Filme waren halt direkt in die Videotheken, was halt jetzt direkt an den Streaming ist. Bis dann halt nochmal Ausschläger, also so große Ausreißer kamen, die halt aber nur ins Positive waren. Also Jamie Lee Curtis war ja für viele Teile nicht mehr dabei. Als die dann beim 7. Teil zurückkam, hat der Film, der 17 Millionen gekostet hat, auch $75 Millionen eingespielt, was halt wieder $60 Millionen mehr waren als all die anderen Halloween-Filme davor. Fast schon zusammen. Dann hast du viele Filme gehabt, die wieder so hin und her gegangen sind, hatten dann, umso teurer die Sachen geworden sind, immer mehr Budget, waren dann immer so 15, 20 Millionen, haben aber auch ihre 40 bis 50 Millionen gemacht. Bis jetzt vor 5 Jahren war es, 2018, der Michael Gordon Green Halloween-Film rauskam, der 10 Millionen Budget hatte, was weniger war als noch viele Halloween-Filme davor. Jetzt rate mal, was der eingenommen hat.
Der war sicher massiv erfolgreich.
Der hat $260 Millionen eingespielt.
Ah, shit, hätte es mich ausreden lassen, ich hätte 250 geschätzt.
Ja, aber 250 Millionen ist das, was er halt ohne Werbekosten eingespielt hat.
Ja.
Und das ist unglaublich. Das war wieder ein, obwohl es ein Reboot war, klar, Jamie Lee Curtis kam zurück, aber das wird jetzt auch nicht der große Faktor gewesen sein.
Ja, ich glaube schon, dass das ein ziemlich großer Faktor war, weil die Marke Halloween kennst du halt und du steigst halt ungern bei einem 10. Teil in einen Franchise ein, außer du hast Florian Dichler.
Nein, ich meinte nicht quasi, dass es ein Reboot war, sondern dass Jamie Lee Curtis zurückkam.
Ja, genau. Und das war, glaube ich, schon mit dem Punkt, dass es ein Reboot ist, der ausschlaggebende Punkt, warum die Leute wieder reingegangen sind. Weil man da wirklich auch das Gefühl hatte, das wird jetzt safe gerebootet und das ist wirklich ein cleaner Cut. Und es ist ein bisschen Zeit vergangen zu den letzten Filmen, also.
Beziehungsweise, das war ja eigentlich wieder so ein Soft-Reboot, wo sie alles außer Teil 1 ignoriert haben und quasi Halloween von 2018 als offiziellen zweiten Teil eingeführt haben.
Genau, ja.
Interessant ist es, so als kleinen weiteren Ausschweif noch, dass die anderen Teile dieser Trilogie dann immer 10 Millionen mehr gekostet haben, also 20 und 30 Millionen. Und dann immer mehr Geld verloren haben. Also der zweite hat nur noch 130 Millionen eingespielt, der dritte nur noch 100 Millionen. Und wenn jetzt der vierte auch wieder so 30 Millionen eingespielt hätte und dann noch einmal, was weiß ich, 30, 40 Millionen weniger, dann wären wir, glaube ich, langsam in die Richtung gekommen, in der das Franchise ein Verlust geworden wäre.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, warum muss das so teuer sein? Warum kann Halloween 1, Halloween von 2018, der eigentlich ziemlich gut aussieht, meiner Meinung nach, für 10 Millionen gemacht werden, wenn dann der dritte 30 Millionen kostet. Also ich sehe quasi den Grund nicht dafür, so viel mehr Geld auszugeben und dann tatsächlich auf Gewinn zu verzichten, halt mit sinkendem Einspielergebnis.
Das kann ich mal ehrlich gesagt auch nicht ganz erklären, weil so wie ich es in Erinnerung habe, schaut der erste Halloween von den drei neuen auch so mitunter am wertigsten aus von allen drei.
Und es ist jetzt auch nicht so, dass da extrem viel CGI dazu kam in den anderen Filmen.
Kann ich mir nur vorstellen, dass ich eben, wie heißt er, David Gordon Green?
Ja.
Dass der sich einfach mehr eingesteckt hat als davor, weil er gesagt hat, hey, schaut es euch an, wie ich eure Marke rebootet habe, gibt es mal ein bisschen mehr Geld.
Glaube ich jetzt nicht, dass das der Grund gewesen sein wird. Wie gesagt, klar, Inflation, sind auch 5 Jahre zwischen dem ersten und dem letzten gewesen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, und dasselbe auch für andere Franchises, der erste Freitag der 13. hat noch 550.000 gekostet in den 80ern, hat 60 Millionen eingespielt.
Das ist absurd.
Hat auch in 11 Filmen nie Geld verloren, hat einmal war es ganz knapp und hat mit dem letzten Reboot 2009, klar hast du auch wieder diesen Reboot-Faktor, es hat 19 Millionen gekostet und 92 Millionen eingespielt. Mhm. Also das ist halt einfach unglaublich profitabel. Und da ist anscheinend scheißegal, wie die Qualität von so einem Film ist, weil anscheinend gehen genug Teenager ins Kino oder kaufen sich die DVD, damit eben weitere Franchises produziert werden.
Werden, ja. Ich meine, man muss auch sagen, ich glaube, dass so in diesen späten 70ern, 80ern schon die Hochphase von Franchise-Horror war. Also sowas eben wie Halloween, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street oder so, das hat halt da am besten funktioniert. Und ich glaube, erst jetzt, seit kurzer Zeit, haben wir wieder so einen leichten Aufstieg, was Horror angeht, weil so gefühlt so zwischen irgendwie 90er, späte 90er und 2010er, so in dem Zeitraum, war Horror irgendwie ein bisschen mehr tot, als es jetzt ist, oder?
Ja, besonders diese Reihen gingen dann meistens so bis Ende der 90er, Anfang der 2000er, beziehungsweise so Mitte der 2000er. Dann gab es einen kleinen Stillstand und eben jetzt, wo quasi diese Remakes seit Terminator und Jurassic Park und Star Wars wieder so im Trend sind, kommen halt auch diese Franchises wieder zurück.
Ja, wobei ich fast sagen muss, gerade bei Horror-Franchises ist es nochmal ein bisschen anders, glaube ich, weil gerade in den 2000ern gab es eigentlich extrem viel, also da gab es, glaube ich, zu jedem großen Genre ein Remake. Es gab Freitag der 13., es gab Nightmare on Elm Street, es gab Scream, es gab Texas Chainsaw Massacre, Saw gab es sowieso, also
ja, aber von Freitag der 13. war dann auch, ist halt auch seit 15 Jahren kein neuer Film mehr rausgekommen.
Und der letzte war ein Remake.
Ja, aber war auch 2009 eben. Was war denn zwischen nach 2010 kam ja auch kein weiterer Nightmare on Elm Street Film mehr raus.
Nee.
Also das ist danach mehr oder weniger eingegangen. Und wie du sagst, jetzt kommt das halt alles erst wieder. Aber es ist halt, wie gesagt, so mit Mitte, Ende der 2000er dann auch vorerst einmal zu Ende gewesen.
Vielleicht war das auch das, was diese ganzen Franchises braucht haben, so ein bisschen eine Pause, dass sich die Leute mal wieder akklimatisieren können. Und jetzt sind es quasi eh wieder ein bisschen heiß auf einen neuen Freitag der 13. oder sonst was, nachdem 15 Jahre nichts da war.
Aber sind Leute das?
Ich glaube, wenn es rauskommt, schon, ja.
Wenn es halt wieder ein Reboot ist und so ein Legacy-Sequel, wo dann irgendjemand aus Freitag der 13. wieder vorkommt, Kevin Bacon. der ist am ersten Freitag der 13. getötet worden.
Gibt es irgendeinen Charakter außer Jason, der irgendwie so ein Legacy-Character wie eine, wie heißt die aus Halloween?
Laurie Strode.
Laurie Strode ist.
In dem Franchise tatsächlich nicht. Nee. Aber ich habe auch so viel von dieser Reihe vergessen, obwohl ich alle Freitag der 13. Filme gesehen habe.
Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen draußen. Ich habe nur das Remake gesehen von Freitag der 13.
Ach, witzig. Ja. Aber was ich quasi meine ist, ich glaube, diese 1000 Sequels, auch wenn die ganzen Leute nicht mehr gesehen haben, außer halt die Hardcore-Fans, die sind dem 0815-Zuschauer irgendwann schon auf die Nerven gegangen. Weil wo sind die Konsequenzen in dem Film, in dem du Leuten folgst, die das Monster töten, ne, oder besiegen, ne, wenn du eh weißt, dass das Monster in 1 bis 2 Jahren wieder zurückkommt? Also mir zum Beispiel würde das extrem die Lust nehmen, mir diese Filme anzuschauen. Auf der anderen Seite, glaubst du, gibt es da eine gewisse Faszination, also von uns als Zuschauer, für dieses Nicht-Tot-Kriegen? So für diese, du hast eine Naturgewalt fast schon, wenn du jetzt von Michael Myers sprichst, von der es einfach kein Entrinnen gibt, die immer einen unnatürlichen, vielleicht übernatürlichen Weg findet, um wieder aufzuerstehen. Glaubst du, jagt uns das einfach, dieser Gedanke und dieses Konzept, so viel Angst ein, dass wir fasziniert sind, die wiederkommen zu sehen?
Also zum einen muss man ja sagen, es war nur einer von uns beiden in The Nun 2 drinnen jetzt gerade. Also grundsätzlich hast du es dir schon selber beantwortet, dass du das auch machst, auch wenn es dir selber nicht so taugt und wenn du nicht der größte Fan davon bist, von diesem Wiederauferstehen und sonst was. Ich glaube nicht, dass das der größte und der springende Punkt ist, für was Leute in Horror-Franchises reingehen.
Vor allem,
und ich glaube auch nicht einmal, dass es wirklich... Also mir wäre es noch nie aufgefallen, dass ich so einen Gedankengang gehabt hätte. Ich finde ihn interessant, aber...
Ja, aber dass der unterbewusst da ist.
Ich glaube fast nicht, weil man muss ja auch sagen, klar, in solchen Franchises, wo quasi der Killer das oder der Antagonist das größte Marketingobjekt ist, wie ein Nightmare, ein Freitag der 13., ein Halloween, da vielleicht zu einem gewissen Grad, weil man Michael Myers wiedersehen will zum Beispiel. Es gibt aber auch extrem viele Horror-Franchises, wo es immer verschiedene Leute sind. Schaut man sich einen Saw an, einen Scream, einen The Purge, einen Evil Dead, das sind ja quasi die gleichen Filme, aber es geht jetzt, die sind nicht so antagonistgetrieben, sage ich jetzt mal. Ja. Und weiß nicht, bei einem neuen Scream denkt man sich jetzt auch nicht, boah, habe ich wieder Bock, Ghostface zu sehen, sondern man hat halt, man will mehr vom selben haben. Ich glaube, das ist alles.
Ja, aber ich glaube, gerade dann hat man Bock auf Ghostface, weil ich meine, ich habe jetzt nur zwei Screams gesehen, aber den schaust du ja nicht für die Figuren. Generell, außer wirklich so Halloween, wo du Laurie Strode hast, schaust du diese ganzen, gut, das ist jetzt speziell Slasher, ja, aber schaust du diese ganzen Horror-Sequels ja nicht, weil du mit den Menschen mitfieberst. Ganz im Gegenteil, wenn in diesen ganzen Horrorfilmen die Teenager getötet werden, dann lacht ja das Publikum, weil es meistens ja auch so darauf ausgelegt wird, dass sie das irgendwo verdienen, wenn man jetzt zynisch ist.
Wobei man Scream da schon in Klammer setzen muss, weil das irgendwie so der einleitende Film dafür war. Da schauen es, glaube ich, schon sehr viele, gerade wegen den Figuren. Also die Hauptcharaktere Scream würde ich so auf ein Level mit einer Laurie Strode setzen. Mhm. Von ihrem Legacy-Aspekt her, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Voll. Aber grundsätzlich ja sicher, es wird ein großer Reiz daherkommen, zu sagen, hey, schauen wir mal, was sich John Kramer in Saw 10 jetzt wieder ausdacht hat. So.
Aber würden Leute einen Saw 10 auch schauen, würden so viele Leute einen Saw 10 schauen, wenn John Kramer nicht wieder vorkommen würde? Weil die haben den ja schon wieder eingeführt, beziehungsweise ich glaube, in dieses Prequel eingeführt. Der spielt ja zwischen 1 und 2.
Genau, ja.
Weil John Kramer besser zieht.
Ja.
Aber ist es wirklich John Kramer oder liegt es daran, dass du einfach etwas hast, was du kennst?
Naja, also Saw ist da eigentlich echt ein gutes Beispiel, vor allem eben deswegen, sie haben ihn wieder eingeführt, weil in Teil 9 in dieser Chris Rock-Saw-Verfilmung whatever, kommt er ja nicht vor. Also das war ja wirklich was ganz Eigenes, Abgetrenntes vom eigentlichen Franchise. Und ich glaube schon, dass so bei sowas, vielleicht hast du recht, weil John Kramer ist schon so das Aushängeschild für Saw. Vor allem, weil, wie heißt der Schauspieler?
Das weiß ich gar nicht.
Dass mir das jetzt nicht einfällt. Weil der das auch gut macht, muss man sagen. Also
ja,
das hat schon einen gewissen Appeal und einfach das Charisma und die Ausstrahlung von solchen, sag ich mal, eher legendären Antagonisten, die hat schon was, dass man sagt, okay, ich schaue es mir nochmal an.
Aber so ein Saw funktioniert auch ohne Legacy-Charakter aber ein Halloween würde zum Beispiel ohne Michael Myers nicht funktionieren. Oder ein Freitag der 13. ohne Jason Voorhees.
Ja, das hat man ja ganz gut im dritten Halloween jetzt gesehen von der Reboot-Reihe, wo Michael Myers kaum vorkommt und alle Leute so, hä?
Hat tatsächlich... Ach so, ich dachte, du meinst jetzt den originalen dritten, in dem Michael Myers ja auch nicht vorkommt.
Ja, stimmt, ja.
Der trotzdem noch viel Geld eingespielt hat. Aber Michael Myers ist ja trotzdem sehr präsent in Halloween. Wenn dann eher als Symbol, als als tatsächliche Figur. Mhm. Ich rede jetzt wirklich davon, dass Michael Myers gar nicht vorkäme. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich so dieser Mix, wie wir jetzt gesagt haben, aus, es ist ein Gesicht, das du kennst, und dadurch hast du eher Bock, quasi Teil von etwas Größerem zu sein, einer Community zu sein, und schaust vielleicht eher einen Halloween als einen Thanksgiving oder einen Halloween-Park. Aber weniger, weil du Michael Myers so interessant findest, sondern weil man den einfach kennt. Ich meine, ich persönlich finde Michael Myers ist mit so einer der interessantesten Horrorfiguren, weil ich dieses Konzept von bisschen übernatürlich, irgendwie nicht tot zu kriegen, aber trotzdem menschlich, und hat einfach so die Essenz des Bösen. So, du hast einen Menschen, der wirklich einfach nur böse ist, wo es keine Grauzonen gibt. Mhm. Ich finde das ziemlich spannend, zumindest so, wie es Dr. Loomis im ersten Teil beschrieben hat. Die Essenz ist natürlich auch schon lange verloren gegangen. Aber ich bin da wahrscheinlich die Ausnahme, und die meisten Leute wollen halt einfach nur diese IP wiedererkennen.
Ja.
Und wenn du dann eben diese IP hast und diesen billigen Produktionswert und eben dieses Interesse, was nie wirklich stirbt an Horrorfilmen, dann hast du halt einen erfolgreichen Garant. Egal, ob der jetzt 20 Millionen einnimmt oder 60 Millionen, es lohnt sich einfach für die Studios.
Was man auch noch dazu sagen muss, also wenn man quasi sagt, entweder es geht um diese grundsätzlich um die IP oder halt eben um diesen Main-Antagonisten, für den man reingeht, oft geht es dann auch einfach, aber das ist im Prinzip das... das gleiche Prinzip, um das, die grundsätzliche Struktur, wenn man sich sowas wie einen The Purge anschaut, der hat ja keinen Hauptantagonisten, aber es ist quasi jedes Mal das gleiche Konzept, weswegen man wieder reinkommt, oder einen, was habe ich gerade noch gehabt, einen Hostel oder sowas.
Stimmt, Hostel gibt es auch mehrere Teile. Ich finde, The Purge ist ein eigenes Beispiel, weil das ist das, was ich gerade ansprechen wollte. The Purge ist eine Reihe, die wenigstens was Interessantes mit seiner Welt und mit seinem Konzept macht, weil der erste Purge ist nur Home Invasion. Im zweiten öffnen sie dann quasi die Welt und sind auf den Straßen. Im dritten kommt ein politischer Film. Im vierten war, glaube ich, Forever Purge.
Du, ich bin da so durcheinander, ich weiß es nicht.
Aber mehr. Forever Purge hat dann quasi was Neues aufgemacht mit The Purge endet nicht. Dann gibt es The First Purge, der wieder zurückgeht und quasi die allererste Nacht in einem viel, viel limitierteren, bodenständigen Rahmen erzählt. Und mit diesem neuen, dessen Konzept ich auch großartig finde, wo jeder Bundesstaat quasi seine eigene Ethnie und seine eigene Gruppierung dann nach der Forever Purge etabliert hat. Quasi, was weiß ich, Beispiel in Arizona gibt es nur Christen, dort gibt es nur Muslime, dort gibt es nur Schwule, dort gibt es nur also Homosexuelle, dort gibt es nur was weiß ich, Asiaten.
Ja.
Das ist auch ein Konzept, das ist wieder was anderes als schon wieder ich bin jetzt irgendein Typ in der Purge. Die entwickeln das auch weiter. Weil ich meine, Freitag der 13. zum Beispiel ist immer dasselbe. Immer zu Halloween kommt einer und schlachtet was ab. Und bei der Purge passiert ja was. Diese Welt hat einen roten Faden, der sich da durchzieht. Und das finde ich extrem geil. Das ist sowas, das hatten diese ganzen Franchises Freitag der 13. nur bedingt, weil sie dann irgendwann gedacht haben, okay, jetzt in Teil 8 schicken wir Jason mal 2000 Jahre in die Zukunft ins Weltall oder lassen ihn durch New York morden. Ne? Ist schon noch vorgekommen, aber das ist ja seltener.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, deswegen, da hast du, glaube ich, recht, ist die Purge-Reihe für viele interessant, und deswegen finde ich es vielleicht auch interessanter, wie zum Beispiel Freitag der 13. oder Halloween, was mich persönlich eher gar nicht interessiert, weil es eben immer dasselbe ist.
Was einmal funktioniert.
Genau, und ich glaube, deswegen funktioniert auch die Saw-Reihe so gut, weil ich meine, die Geschichte, die ist deppert, so da müssen wir nicht drüber reden, aber die Saw-Reihe hat einen roten Faden und erzählt in jedem Film etwas Neues, ein neues Puzzlestück von einer riesigen Geschichte, die schon Sinn ergibt. Es ist ein bisschen so, sie haben alles im Nachhinein dazu doktert, aber es ist schon eine große Geschichte. Und deswegen sind die Leute jetzt, glaube ich, auch interessiert an einem 10. Teil, weil man noch einmal so sieht, das ist da passiert. So, es braucht keiner, aber wenn man mal den Fakt beiseite lässt, dass viele sicher auch reingehen, einfach um zu sehen, naja, wie murkseln es jetzt auf kreative Art und Weise wieder Leute ab, dann ist es wahrscheinlich dieser Geschichtsaspekt, der mit dabei reinspielt.
Viele Menschen hassen ihn. Ich finde, Halloween Ends hatte echt einen interessanten Kern und hat echt eine Idee gehabt, zwar leider erst in der zweiten Hälfte des Finales der Trilogie, aber davon hätte ich gerne mehr gesehen.
Ich hätte gern gesehen, wie das Böse heute Nacht stirbt.
Ja, hast du eh gesehen.
Habe ich das?
Aber das sind so diese Dinge, die ich an Horror-Franchises mag, an Horrorreihen. So Conjuring macht zwar auch im Prinzip immer dasselbe, aber die versuchen wenigstens alle drei Filme mal eine neue Figur in den Vordergrund zu rücken oder ein neues Monster. In Conjuring, nein, war es in Annabelle 3. Genau, in Annabelle 3 geht die Tochter der Warren-Familie ja in dieses Kämmerchen, wo sie all ihre Relikte und all ihre, was weiß ich, besessenen Gegenstände haben. Und da wurde ja angeteased, dass 100 neue Dämonen da quasi jetzt auftreten. Und das fand ich cool, dieses Konzept, weil so sehr sie das auch ausschlachten und die Kuh melken, es gibt wenigstens ein bisschen Abwechslung.
Ja, aber sind die Filme dann im Endeffekt wirklich so abwechslungsreich? Ich fände es viel interessanter, wenn sie dieses Konzept wirklich nehmen würden und dann auch wirklich unterschiedliche Geschichten auch mit unterschiedlichen Vibes erzählen, weil das, was ich vom Conjuring-Franchise zum Beispiel mitbekommen habe, also nicht alles, aber fast alles, würde ich sagen, das ist halt alles das Gleiche in unterschiedlichen Qualitätsrichtungen. Ja. Was ich urgeil finden würde, wenn es einmal einen, ich weiß nicht, einen rassistischen Dämon geben würde und dann machen sie ein richtig fettes Exploitation-Ding draus und keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Dass sie auch wirklich verschiedene Genres irgendwie so anschiffen und sagen, wir sind einmal ein bisschen lustiger, einmal ein bisschen ernster, einmal Elevated Horror, einmal Exploitation oder Blaxploitation oder irgendwas.
Na, und das wäre mir zu wild, glaube ich.
Aber das wird es ja interessant machen, wenn man schon sagt, wir wollen verschiedene Dinge erzählen. Man muss ja nicht ultra krass gehen, aber das ist ja auch so ein Ding, passt jetzt nicht zu 100% rein, aber auch was ich mit dem MCU habe, also ein Problem, was ich damit habe, dass es alles zu gleich ist.
Ich glaube, das MCU bietet sich eher dafür an, und zum Beispiel sowas wie The Purge, diese Reihe, wird sich bei Horror dafür anbieten, oder Halloween wird sich für sowas anbieten. Mir ist Conjuring da ein bisschen zu bodenständig, zumindest in einem Grundgedanken, als dass ich das wirklich kaufen würde. Mhm. Sie haben es ein bisschen versucht mit diesem gotischen Nonnen-Period-Piece-Film mit The Nun, hat halt leider nicht wirklich funktioniert. Und sie haben es ein bisschen versucht mit dem Familiendrama in La Lloronas Fluch, aber jetzt würde ich sagen La Llorona's Purge. Aber ich glaube, The Conjuring ist da nicht das richtige Franchise dafür. Aber vielleicht liege ich da auch falsch.
Na, es ist schon ein Punkt, dass es vielleicht zu ernst ist. Aber den Grundgedanken verstehst, glaube ich.
Ja. Apropos zu ernst.
Ja. Flo hat sich in dieser Sekunde eine Axt in seinen Schädel reinkaut.
Man wird es am Podcast-Foto sehen. Ja. Es spielt auch ziemlich stark mit, dass wir in einer Gesellschaft oder beziehungsweise in einer Zeit leben, in der alles zum Franchise und zur Filmreihe sein muss. Ich meine, nimm allein sowas wie Train to Busan. Großartiger Zombiefilm von 2016 ist inzwischen auch schon eine Trilogie. Sowas wie Conjuring hat angefangen als bodenständiger, cooler Horrorfilm mit einem Sequel und einem Spin-off. Wir sind jetzt bei Teil 9 und der 10. angekündigt. Also das ist natürlich etwas, was eben mit diesem Remake-Charakter, der jetzt momentan sehr präsent ist, glaube ich, dazu führen wird, dass das eine Horror-Franchise-Boom-Entwicklung ist, komisches Wort, die nicht abflachen wird. Es wird dann nur interessant sein, wie sehr sich das in den Direct-to-DVD-Markt wieder zurückentwickelt, beziehungsweise dann direkt auf Disney Plus, wie sowas wie Prey oder der neue Alien wird ja, glaube ich, auch direkt auf Disney Plus starten.
Ja, aber da hast du es ja eigentlich schon. Dark Harvest startet direkt auf Amazon Prime, auch wenn es jetzt kein Franchise ist, aber ein Horrorfilm. Alien und Predator starten direkt auf Disney Plus. Wir sind quasi mitten in der Entwicklung schon drin, dann würde ich sagen.
Ja, aber ist die Frage, wie lange es jetzt zum Beispiel bei Halloween gedauert hätte, wenn da noch zwei Filme gekommen wären, bis der einfach ein Verlustgeschäft gewesen wäre und auch direkt auf Disney Plus kommt. Weil, also 130 Millionen Einspielergebnis für Halloween Ends, 105 Millionen, ist immer noch eine Marke, wo man sagt, ja, bringen wir den Scheiß ins Kino.
Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, welches Studio das macht im Endeffekt. Disney ist da ja viel, wie sagt man, konsequenter, wenn sie sagen, wir hauen einfach irgendwas raus und hauen es direkt auf Disney Plus.
Ja. Ich bin jetzt sehr gespannt auf kommende Horror-Sequels. also ich weiß nicht, ob man The Walking Dead als Serie da dazu zählen kann, aber das ist ein Franchise, was jetzt auch ausgeschlachtet und ausgebaut wird mit 1000 neuen Serien, wo auch die Idee ist, dass sie jetzt eine Horror-Comedy-Serie machen wollen und dann da wieder was anderes und hier wieder was anderes. Aber auch in kleinerem Rahmen. Talk to Me, der dieses Jahr gestartet ist, wirklich cooler, kleiner Indie-Horrorfilm, bekommt ein Sequel.
Okay.
It Follows, einer meiner Lieblingshorrorfilme, bekommt jetzt ein Sequel, auf das ich mich tatsächlich freue. Das ist das, was Aliens damals gemacht hat. Mit statt Alien kommt Aliens.
Ach, du hast das ernst gemeint?
Ja,
weil du hast mir das damals auf Instagram geschickt, nur für die Leute, dass sie es verstehen, was ich meine.
Genau, und das Sequel zu It Follows von David Robert Mitchell, wird jetzt They Follow heißen, auch wieder mit der Hauptdarstellerin des ersten Teils.
Und funktioniert das?
Weil das werden wir sehen.
It Follows war so ein introvertiertes Drama, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so...
Independent-Drama?
Nein, ich meine Story-wise, also es ging so sehr um eine Figur und so sehr drum... Es war so stark im Elevated Horror drinnen, dass ich nicht glaube, dass sich das für ein Franchise irgendwie hergibt.
Ich kann es mir schon vorstellen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass der Regisseur wieder zurückkommt und die Hauptdarstellerin. Und ich glaube tatsächlich aus dieser Prämisse, wie mit Alien eben, dass man einfach sagt, es kommen mehrere Monster. Ich glaube, das könnte nochmal so viel Spannung und so viel Tempo in diesen Film reinbringen. Weil das Konzept von It Follows ist ja schon mal großartig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du da nicht nur aus einer Richtung eine Bedrohung hast, sondern aus zwei verschiedenen, allein das Bild, das ich da in meinem Kopf habe, ist schon mal gruselig.
Ja, aber macht es einen Unterschied für die Bedrohung? Weil die Bedrohung kommt ja sowieso immer kontinuierlich näher zu dir in It Follows. Und ob da jetzt drei kontinuierlich näher kommen oder einer, ist eigentlich egal, weil die Konsequenz die gleiche ist.
Naja, also es macht schon einen Unterschied, ob du auf der Straße einem Typen mit Messer gegenüberstehst oder drei, die dich umzingeln.
Ja, aber ich weiß
nicht. Glaub's mir, ich habe es erst letzte Woche wieder erlebt.
Man sieht es an deinem Kopf.
Ja. es geht ihnen gut. Du solltest den anderen sehen.
Oh ja. Die einzige Reihe, die ich mal eigentlich so... in mein Gedächtnis rufen konnte, wo wirklich jedes Sequel, Reboot, Remake oder sonst was in der ganzen Reihe funktioniert hat, war Evil Dead. Das ist irgendwie eine Reihe, die gibt es jetzt 5 Teile und ich kann nicht sagen, dass ein einziger davon schlecht ist.
Ich habe leider nur die 9 gesehen und habe die alte Trilogie nicht gesehen, aber dann nehme ich dich beim Wort.
Ja, ich wollte ja eh mal Evil Dead 2 als Film-HÜ geben, aber
du wolltest dazu ja muss ich Evil Dead einmal sehen.
Ja. Schade, ja, aber auf jeden
Fall. Unangenehme Pause.
So, jetzt hören wir alle Flo beim Wassertrinken zu.
Ich habe Trinken noch nicht ganz durchschaut.
Na, ich kann mir das auch nicht so richtig erklären, warum Evil Dead so gut funktioniert. Vielleicht, weil sie sich die Zeit lassen und nicht einfach auf Pump alles raushauen, weil sie quasi wirklich erst was machen, wenn ein talentierter Mann oder Frau ans Material rankommt und wirklich was machen will. Ich weiß es nicht.
Ja, wenn ein talentierter Frau mal einen Film inszenieren würde, sind doch alles von Männern die Filme, oder? Der erste von Fede Alves und der zweite von...
Stimmt, der war von Fede Alvarez.
Ich weiß gar nicht, von wem der zweite ist. Da fällt mir bei Fede Alvarez ein, Don't Breathe. Auch ein Franchise inzwischen mit 2 Filmen.
Kann man von einem Franchise reden, wenn es 2 Filme sind?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Eindeutig.
Sehr gut.
Ja, ich meine, das erste Reboot kam 2013 raus und das zweite jetzt dieses Jahr. Ich meine, da liegen fast 10 Jahre dazwischen. Nein, der war dieses Jahr 2023, oder? Da liegen 10 Jahre dazwischen.
Don't Breathe 2?
Ich rede von Evil Dead, Entschuldigung.
Ach so, Evil Dead, ja. Stimmt, 2013 war das erste
Remake und jetzt Evil Dead Rise. Also in 10 Jahren, glaube ich, haben die sich schon ein bisschen was überlegt und hatten halt die Zeit, eben das draus zu machen, was es ist. Ein überspitzter Film, der aber nicht zu drüber ist, obwohl er so eine Intro-Title-Card hat, wie er sie nun mal hat, und trotzdem funktioniert. Und ich glaube, diese Nuancen zu erwischen, braucht halt einfach die Zeit, die sich anscheinend die Macher von dem Evil Dead-Franchise nehmen.
Ja, das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil der 2013er hat ja vom Box-Office her, glaube ich, auch funktioniert, zumindest so weit, dass man sagen könnte, sie hätten 2 Jahre später auch gleich einen zweiten raushauen können.
Ja.
Und dass sie dann aber sagen, nein, machen wir nicht. Vielleicht hat da Sam Raimi noch die Hände ein bisschen drüber und sagt, na, wir machen es erst mit meiner IP, wenn sie wirklich was habt, was cool ist. keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall super, weil ganz, ganz tolles Franchise. Wenn man wirklich Bock hat auf Horror und den Camp mag, dann kann man Evil Dead jeden Einzelnen wirklich sehr empfehlen.
Wobei ich finde, auch wenn Evil Dead Rise, und ich kann jetzt wieder nur von den Sequel, von den Remakes sprechen, auch wenn Evil Dead Rise schon sehr gruselige Szenen hat, würde ich den weniger als Horror bezeichnen wie den 13er. Der ist wirklich, Horror.
Aber über den 13er würde ich nächste Woche dann gerne reden, wenn wir über Frauen in Horrorfilmen sprechen.
Oh, sehr gerne.
Zubi.
Ich habe tatsächlich zu dem Thema nichts mehr zu sagen.
Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Sehr gut, wir sind eigentlich durch. Ich meine, wir haben unsere Frage eigentlich schon mit dem ersten Satz, den du gesagt hast, beantwortet. Horror-Franchises funktionieren, weil sie nichts kosten und trotzdem viel einspielen.
Punkt, ja, fertig. Mich hätte eben noch dieser Gedanke interessiert, ob wir wirklich einfach eine Faszination dafür haben, Leute nicht, also quasi eine Bedrohung nicht auslöschen zu können.
Mhm.
Oder ob das einfach nur ein schöner Wunsch wäre, und wir einfach nur akzeptieren, dass lauter Bullshit rauskommt.
Vielleicht eine gesunde Mischung aus beidem.
Wahrscheinlich nicht.
Kommen wir zur Filmhausübung.
Ach, na gut.
Ja, Flo, was hast du diese Woche gesehen?
Flo hat gesehen She Said von Marie Schrader. Oder?
Ja, stimmt.
Was witzig ist, weil Marie Schrader auch der Name ist von Hanks Frau in Breaking Bad.
Das ist wirklich lustiger.
Ja. Ist allerdings tonal ganz, ganz anders. In She Said geht es um die Geschichte der Journalistinnen, die von der New York Times waren und den Harvey Weinstein-Skandal ins Rollen gebracht haben, die quasi drauf gekommen sind, dass es da, was ist das deutsche Wort zu Abuse, dass es da halt zum Missbrauch kam. Und dann drauf gekommen sind, in welchem Ausmaß der denn tatsächlich stattfand. Ausgelöst damals durch Aussagen von sexuellem Missbrauch von Donald Trump. Spielt auch so im Jahr 2016. 2017 kam, glaube ich, dieser New York Times Artikel raus. Und ist mit Carey Mulligan und ich habe jetzt den Namen der zweiten Frau vergessen.
Soll ich da schnell nachschauen?
Ja, wenn du so lieb bist. Ist ein waschechtes, sehr ruhiges, sehr nuanciertes Journalismusdrama. Ähnlich wie Spotlight von 2016, der mir schon sehr gut gefallen hat, der sich mit dem der sich mit der Aufdeckung von sexuellem Missbrauch in der Kirche beschäftigt hat. Ich würde sagen, Spotlight, ich habe ihn zwar schon seit einer Weile nicht mehr gesehen, aber Spotlight ist noch ein bisschen mehr charaktergetrieben. Also in She Said geht es hauptsächlich darum, um den Fall selber und um die Aufdeckung selber. Und die Journalistinnen bekommen zwar Charaktermomente und werden als dreidimensionale Menschen etabliert, aber das ist jetzt kein großer Character-Arc, durch den sie gehen. Also du folgst denen wirklich auf sehr ruhige und sehr sachliche Art und Weise bei der Aufdeckung von immer neuen Hinweisen und immer neuen Puzzlestücken, wenn du so willst.
Du hast jetzt von She Said gesprochen, oder?
Ja, ja.
Ja, ja, sehr gut. Ich war gerade ein bisschen, sprichst jetzt noch von Spotlight und machst dann einen Vergleich, weil ich gerade gegoogelt habe und jetzt die Seite verloren habe. Zoe Kazan.
Ja.
Genau. Und voll, also wie hat er dir gefallen?
Sehr gut.
Ja, super.
Ist sehr entschleunigt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und du startest doch direkt rein. Also es beginnt mit quasi diesem Donald Trump-Vorfall und endet dann mit der Veröffentlichung des New York Times-Berichtes. Dabei werden auch auf sehr interessante Art und Weise die Stimmen von Donald Trump und Harvey Weinstein nachgestellt, wo ich mir am Anfang gedacht habe, warte, hat der doch wohl nicht wirklich für diesen Film eingesprochen. Das kann ja gar nicht sein. Ist ein sehr unangenehmer Film, bei dem, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt die Figuren so im Fokus stehen, aber halt die Frauen, die es betrifft. Da gibt es dann Montagen, bei denen sie einfach erzählen, was ihnen passiert ist, mit Bildern, die halt einfach im Kontext passen. Ne? Und es passiert überhaupt nichts Unangenehmes quasi auf der Leinwand selbst oder auf dem Fernseher selbst, aber quasi das Szenario, das gezeigt wird und halt einfach die Geschichte, die dabei erzählt wird, ist dadurch, dass sie halt eben auch auf wahren Begebenheiten beruht, ganz, ganz unangenehm und ganz, ganz schrecklich.
Ja.
Und wenn du halt eben so einen ruhigen Film hast, hast du zwangsläufig auch Zeit zu denken, ne? Und kannst dir dann erst bewusst machen, zum einen, wie unangenehm das ist, dass in Hollywood und leider auch in sehr vielen anderen Branchen, ne, sexueller Missbrauch so funktioniert, beziehungsweise so funktioniert hat vor dem MeToo-Movement, weil halt einfach solche Täter gedeckt wurden von anderen Menschen, ne? Und das ist halt einfach schrecklich, wenn du dir vor Augen führst, wie das jetzt wirklich für den Einzelfall war, bevor eben MeToo ein Ding war. Weil ich erinnere mich, als MeToo selbst quasi 2017 auftrat, gab es viele, die noch gesagt haben, naja, warum haben die sich nicht vorher gemeldet? Und all diese Leute sollen sich jetzt den Film anschauen. Weil wer damals gedacht hat, naja, du warst Jahre ruhig, warum willst du jetzt auf einmal irgendwie quasi Gerechtigkeit, hättest doch vorher was sagen sollen. Die bekommen jetzt hoffentlich mit diesem Film eine Antwort und eine Perspektive, die man zwar schon hätte, wenn man ein bisschen nachdenken würde, aber manche Leute muss man einfach zu ihrem Glück zwingen.
Voll. Ich meine, grundsätzlich die Leute, ich weiß nicht, ob wir jetzt als Gesamtgesellschaft so unendlich viel daraus gelernt haben, weil wenn man sich jetzt, ohne das jetzt miteinander vergleichen zu wollen, die Rammstein-Thematik anschaut, sind wir wirklich eigentlich an einem sehr ähnlichen Punkt wie damals, wo Leute sagen, na, warum habt ihr nicht schon früher was gesagt? All die Leute, wie du sagst, sollten sich vielleicht einmal den Film anschauen. Und was du vorher erwähnt hast, und das hat mir inszenatorisch wirklich sehr gut gefallen, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, dass sie diese Harvey Weinstein-Szenen von diesen Erzählungen her eben nicht so explizit gezeigt haben, wie sie es hätten machen können. Ich finde, das hat dem Ganzen nochmal so diese selber drüber nachdenken Komponente eben gegeben. Und ich fand das auch sehr respektvoll, wie mit dem Thema umgegangen worden ist. Weil ich muss sagen, wenn in diesem Film jetzt ein Harvey Weinstein Darsteller gewesen wäre, der eine andere Frau vergewaltigt oder halt das eben schauspielt, das hätte für mich ein bisschen ein Geschmäckle geben, wo ich sage, das hätte ich nicht braucht. Und so wie sie es gemacht haben, da gab es zum Beispiel, glaube ich, so, die Kamera ist außen und die Dusche läuft und in der Hand oder irgendwie sowas in die Richtung, ich weiß nicht mehr genau. Das fand ich super damals.
Ja, das, was du nicht siehst, löst erst wie bei einem guten Horrorfilm halt wirklich den leider Gottes realen Horror dieser Geschichte aus.
Genau, ja.
Das hat wirklich gut funktioniert. Er wirkt auch stellenweise sehr dokumentarisch, weil du halt wirklich Szenen hast, wo einfach nur zwei Figuren sitzen und es wird geredet und es wird erzählt. Und wenn du dann halt auch noch diese Komponente hast, dass alles auf wahren Begebenheiten beruht, dass Figuren namentlich genannt, also dass Menschen namentlich genannt werden, Gwyneth Paltrow, dass Samantha Morton dann auftaucht, die sich selber spielt, die das halt wirklich so anscheinend erlebt hat, das gibt dem Ganzen einen ganz interessanten Meta-Beigeschmack, aber keinen, der den Film erträglicher macht.
Genau, und deswegen fand ich es auch so gut, dass sie das so sehr neutral und sehr eben dokumentarisch und journalistisch aufgezogen haben, diesen ganzen Film. Da hätte jetzt kein Hollywood-Blockbuster draus gemacht werden können. Das wäre dem Ganzen nicht gerecht geworden. Und darum fand ich She Said in dem, was er ist und in dem, was er sein möchte, auch extrem toll.
Der Unterschied zu Spotlight ist halt, in Spotlight hast du solche Acting-Szenen, in denen Mark Ruffalo halt einen emotionalen Monolog hält und auf den Tisch klopft. Und das ist sehr kraftvoll und das funktioniert. Mhm. Aber es ist halt emotionaler und, wie du schon sagst, eher halt auf Hollywood getrimmt. Sowas hast du halt in She Said nicht.
Mhm. Was würdest du ihm geben?
Ich glaube 4 von 5 Sternen. Cool. Ich habe ihn leider seinerzeit im Kino verpasst und bin jetzt echt froh, dass ich ihn nachholen konnte.
Freut mich.
Insofern danke für die Hausaufgabe. Ein Film, den ich wirklich jedem ans Herz legen möchte.
Da schließe ich mich so an. Ein weiterer Film, den ich auch jedem wärmstens ans Herz legen kann, ist Blau ist eine warme Farbe. Blue is the warmest color in Englisch. Geht um Adele, die ihre Sexualität in der Schule neu entdeckt quasi und merkt, hey, eigentlich Burschen interessieren mich gar nicht so. Ich finde Frauen eigentlich attraktiver. Hier gespielt von Lea Seydoux, Emma im Film, mit der sie quasi eben, wie gesagt, ihre Sexualität kennenlernen. Und dabei, ich weiß es gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich kann nur das Wort ehrlich sagen. Dieser Film ist so verdammt ehrlich in jeder einzelnen Szene. Jede einzelne Emotion, die Blau ist eine warme Farbe erzählen will, erzählt er auf so eine menschliche Art und Weise, dass man sich wirklich denkt, ich schaue gefühlt gerade einer Freundin dabei zu, wie sie sich selber entdeckt, weil es sich so nahbar anfühlt, weil du die Emotionen durch die Adele, aber auch Emma gehen, so nachvollziehen kannst auf die eine oder andere Art und Weise. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und selbst die 3 Stunden, die braucht der Film.
Ja.
Ich muss fast sagen,
aber im Film selber geht es auch um einen langen Zeitraum.
Das stimmt, ja. Also ich würde sagen, man kann in so 3 grobe Kapitel unterteilen. Einmal die Selbstfindung in der Schule mit Problemen, die man damit hat. Einmal das 2. Kapitel, in dem er das dann auslebt. Und dann das 3. Kapitel, was ich jetzt nicht unbedingt spoilern mag, wo dann nochmal was anderes passiert. Es hätte fast eine Serie sein können, finde ich. Ja. Also selbst die 3 Stunden war für das, was er erzählen wollte, fast ein bisschen zu wenig, muss man sagen.
Ja, ich finde, es hat gut funktioniert so in dem Zeitrahmen.
Ja.
Und es hat auch gut funktioniert, weil zum einen Lea Seydoux so eine fantastische Schauspielerin ist.
Wahnsinn.
Und zum anderen, ich kriege ihren Namen nie zusammen.
Ich auch nicht. Und ich habe mir dreimal die Zunge verrenkt, wie ich versucht habe, den auszusprechen. Sie heißt auch in echt Adele. Exarchopoulos.
Exarchopoulos, ja.
Ich
tue mir auch sehr schwer.
Ja.
Ich habe sie leider auch sonst noch in keinem anderen Film gesehen. Aber diese beiden Darstellerinnen funktionieren auch zwischenmenschlich so richtig glaubwürdig.
Ja.
Also du glaubst denen halt wirklich, dass die eine Beziehung aufbauen. Dazu muss man sagen, der Film ist französisch. Und deswegen, glaube ich, auch ein bisschen bodenständiger und erzählt eher über eine realistische Liebe beziehungsweise ein realistisches Menschsein, als es ein Hollywood-Film könnte oder tendenziell machen würde. Was halt auch dafür gesorgt hat, dass der Film französisch-klischee-mäßig extrem sexuell explizit ist.
Und damit, das stößt ja zumindest einigen Leuten von dem, was ich jetzt so auf den bekannten Plattformen gelesen habe, ein bisschen sauer auf.
Das ist so sexuell explizit. Also da gibt es wirklich,
ja.
Mir kam das vor, wie wirklich minutenlangen Sexszenen.
Sind sie auch.
Ja, du hast mitgestoppt. zwischen halt diesen beiden Darstellerinnen. Und das fand ich, es hat mich am Anfang auch ein bisschen rausgeworfen. Aber ich weiß nicht, warum. Irgendwie funktioniert das und irgendwas tut das quasi dieser Ehrlichkeit, trägt das dir diese Ehrlichkeit bei, weil du das Gefühl hast, die Schauspielerinnen und die Figuren entblößen sich und zeigen quasi alles von sich und jetzt nicht nur halt Körper, sondern eben auch Gefühle. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass so viel Nacktheit vorkommt, entsteht ein gewisses Vertrauen und eben eine gewisse Ehrlichkeit, die sonst nicht da gewesen wäre.
Ich kann mich dir da eigentlich nur ganz anschließen, weil ich meine, es gibt Filme wie zum Beispiel für mich persönlich Oppenheimer, wo ich mir denke, okay, die Nacktszenen, die da drin sind, sind nur drinnen, damit der Director sagen kann, schau, wir haben auch eine Nacktszene, wir sind voll französisch, whatever, wo man eben diese Ehrlichkeit nicht ganz spürt. Und da dachte ich mir so, hey, das dient zum einen voll der Geschichte. Es ist jetzt nicht einfach so aus dem Nichts eine Nackt- oder Sexszene reingeworfen, ja, sondern es ist einfach die Handlung, der wir gerade folgen, weil es eben sehr stark um Sexualität geht oder das Erforschen der Sexualität. Und da gehört Sex halt nun mal dazu. Und da finde ich es dann auch mehr als gerechtfertigt und okay, solche Sexszenen mit einzubauen. Und man muss schon sagen, sie sind schon wirklich sehr explizit, aber mich hat es nicht gestört, überhaupt nicht. Ich fand es eigentlich im Gegenzug sogar sehr gut, wie sie das umgesetzt haben.
Es war halt zum einen ein schöner Gegenpol, das muss man sagen, der Film ist von 2013, gegen halt das, was Hollywood stellenweise praktiziert, was sehr brüde ist, was sehr fake wirkt.
Ja.
Und ich glaube, die Geschichte wird auch anders nicht funktionieren.
Ich glaube auch nicht, nein, weil eben diese emotionale Reise, auf der wir Adele begleiten, die ist halt einfach sehr geprägt auch von den sexuellen Erlebnissen, die sie hat. Und wenn die dann nicht gezeigt wird, dann wird uns persönlich ein Puzzlestück fehlen aus der Geschichte.
Ja.
Und dann wird da eine gewisse Distanz vielleicht auch entstehen zwischen uns und den Charakteren. Und das muss ich jetzt auch noch sagen, weil ich nicht weiß, ob ich das vorhin schon erwähnt habe oder das so rüberkommen ist. Aber wenn es dann irgendwann mal kriselt in dem Film, egal ob es am Anfang oder am Ende oder in der Mitte ist, bis so deppert ich war da mit drinnen. Ich habe, glaube ich, 5-mal geheult während dem Film.
Wirklich?
Also es ist wirklich emotional as fuck, muss man sagen.
Das ist aber schön. Geweint habe ich nicht.
Ja, also mich hat das voll fertig gemacht. Gerade das Ende. Einen Kritikpunkt muss ich noch rauslassen. Adele wird mir leider im Laufe des Films immer unsympathischer bis zu einem gewissen Grad, weil sie Dinge macht, hinter denen ich selbst nicht mehr stehen kann und wo ich sage, ui, jetzt entfernt sich der Charakter gerade ein bisschen. Ist nicht so, dass es irgendwie voll aus der Reichweite der Figur ist, die sie erzählen wollen, aber aus einer äußeren Perspektive her sage ich ja, bist halt jetzt auch selber schuld, so irgendwie.
Aber gerade das sind dann die Figuren, die interessant sind, weil ja, die hat halt ganz prägnante Schwächen, die man verurteilen könnte, aber irgendwo will man ja doch, dass am Ende alles gut wird und will einem diese Schwächen ja auch verzeihen, weil man sie eben als Mensch so ans Herz gewinnt.
Auf jeden Fall. Und was ich für vorher noch dazu sagen muss, weil ich meinte, vielleicht hätte dem Film eine Serie fast besser getan, auch wenn der Film so, wie er ist, in diesen 3 Stunden funktioniert und mir genug mitgibt, dass ich emotional mit dabei bin, muss ich sagen, viele Konflikte sind mir einfach zu unaufgelöst geworden, wo ich mir dann im Endeffekt gedacht habe, ja, natürlich macht Sinn, dass die reingeschrieben sind, aber zum Beispiel ihr Konflikt mit ihren Freundinnen in der Schule, der hört halt irgendwann einfach, also er hört nicht mal auf, er ist noch da und wird dann einfach nicht mehr weiter besprochen. Der Konflikt oder dieses Ding mit ihren Eltern wird aufgemacht, aber nie wirklich zugemacht. Und da gibt es ganz viele Baustellen, wo ich mir gedacht habe, die Konflikte, die angerissen worden sind, werden nicht ganz zu Ende erzählt, weil der Film halt die Zeit nicht wirklich dafür hat. Und das hätte in einer Serie, glaube ich, besser funktioniert.
Bei vielen Konflikten finde ich es auch okay, dass sie nicht weiter aufgegriffen werden, weil das ja auch irgendwie menschlich ist. Also es wird nicht alles immer aufgelöst im Leben, aber ist halt dramaturgisch ein bisschen anders, wenn du halt einen Film machst. Aber ja. Ist auch eine mutige Entscheidung. Ich finde, der Film ist generell, auch was eben die Sexualität angeht, jetzt nicht nur von dem, was er zeigt, sondern auch von den Darstellerinnen selbst. Es ist ein mutiger Film.
Auf jeden Fall. Und eigentlich, also bis auf diese Kritikpunkte, die den Film absolut nicht schlecht machen, hat er mich sehr, sehr mitgerissen. Ich bin da auch bei 8 von 10 und ganz, ganz tolle Filmhöhe.
Er freut mich sehr, dass dir gefallen hat. Ich glaube, auf Netflix hast du den gesehen, oder?
Boah, habe ich den auf Netflix gesehen? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube, ich habe ihn auf Amazon gekauft.
Ah ja.
Bilde ich mal ein. Aber
ich habe ihn damals auf Netflix gesehen.
Na, ich glaube, das war Amazon. Und ich würde Lea Seydoux gerne in eine weitere Kategorie reinwerfen mit Schauspielern, die genau gleich ausschauen, nämlich mit Scarlett Johansson. Ich dachte mir so oft, wie ich Lea Seydoux gesehen habe, Mann, du schaust genauso aus wie Scarlett Johansson
also in Marriage Story. Wo schaut denn Lea Seydoux aus wie Scarlett Johansson?
Ich weiß es nicht.
Die haben irgendwo eine ähnliche Augenpartie, aber auch nur, wenn Scarlett Johansson die Augen zusammenkneift.
Ja, ich fand irgendwie so, teilweise dachte ich mir so, fuck, bin ich jetzt in Marriage Story gelandet? Irgendwie ganz starke Ähnlichkeit habe ich da gesehen.
Bist ein komischer Mensch.
Genauso wie alle anderen Figuren und Menschen, die ich immer miteinander vergleiche.
Toll, ja. Oder? Was hast du denn für mich für nächste Woche als Hausaufgabe?
Da muss ich schnell nachschauen, das hätte ich nämlich fast vergessen. Ja, genau. Wir bleiben seriös und nachdem wir heute so über Horror-Franchises geredet haben, darfst du dir einen Film anschauen, der all diese Franchises nimmt, vor allem Slasher, und sie parodiert. Nämlich Tucker and Dale vs. Evil.
Zur Abwechslung mal.
Zur Abwechslung, ja. Ist, glaube ich, neben Shaun of the Dead und Cabin in the Woods meine Lieblingshorrorkomödie.
Ich kenne nur Szenen auf YouTube. Es geht ja um diese beiden Rednecks, die für Killer gehalten werden in so einem 0-15 Slasher-Setting. Aber in Wirklichkeit passieren nur blöde Unfälle und das sind in Wirklichkeit super liebe Typen.
Du hast das tolle Synopsis, ja.
Netflix? Fragezeichen?
Ich glaube, ja.
Muss ich mal nachschauen.
Ich meine.
Du hast von mir einen Film, du bekommst von mir einen Film, der auf jeden Fall Netflix ist, Aus dem Nichts mit Diane Krüger von Fatih Akin.
Ach, ein deutscher Film.
Ein deutscher Film, ja.
Mal zur Abwechslung.
Aber ich finde, Fatih Akin ist einer meiner liebsten deutschen Regisseure und das ist ein Film, ich habe ihm 9 von 10 Punkten gegeben.
Mhm.
Auch ein Drama, richtig gutes Drama, sehr unangenehm stellenweise. Diane Krüger spielt sich die Seele aus dem Leib. Ich bin gespannt, was du sagst.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Gut, dann sind wir auch schon wieder fertig für diese Woche.
Sehr gut. Du hast leider deine Axt abgesetzt.
Ja.
Das macht mich traurig.
Soll ich sie mir wieder aufsetzen?
Ja, bitte.
So. Ich habe es leider auf den Boden geworfen.
Ich muss sagen, ich habe die ganze Folge auf dein rosanes Sackerl dort hinten geschaut und mich gefragt, wann wird es runterfliegen?
Achso, weil das liegt genau am Eck der Couch, muss man sagen, und schaut wirklich so aus, als würde es jeden Moment umfallen.
Ja, ist nicht passiert.
Ich habe kurz, neben der Couch ist ein Beistelltisch, auf dem ich ein paar Horrorrequisiten für das Coverfoto der heutigen Folge hingelegt habe. Und da ist unter anderem eine abgetrennte Hand. Und ich habe einmal kurz rüber gelugt und habe mir gedacht, wieso liegt deine Hand? Ja.
Tja, und mit diesem wunderschönen Bild entlassen wir euch aus der heutigen Folge. Flo? Es war meine Freude.
Ciao.
Ciao, ciao.